Kleine Pause, gleich geht's weiter. Überbrückungsmusik.
Seid ihr das wahre Leben?
Nein, wir sind die Ritter, die immer nie sagen. Und ich meine, das ist ein hübsches Gebüsch, aber nichts Aufwendiges.
So, Nabend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Ich bin's, der Raphael von der dritten Macht. Bei mir ist wie gewohnt der Whisky-Tester Basti.
Hoi.
Unser Schnübbermütternd Micha.
Hallöle.
Und ich habe uns was ganz Tolles von der letzten Babcon mitgebracht. Unsere letzte Folge war ja der kosmische Lockvogel. Und ich habe ihn heute dabei, den kosmischen Wortvogel, Thorsten Devi.
Hallihallo.
Und weil mir so viele Leute auf Twitter nicht geglaubt haben, es sollte mal eine wunderbare Perry Rhodan-Serie geben. Und er hat mich erlöst auf der Babcon, als er davon sprach. Ich musste ihn mir gleich schnappen und er war bereit zu kommen und zu erzählen. Und wer Thorsten Devi schon mal gehört hat, wir stellen ihn eine Frage und er unterhält uns den ganzen Abend.
Wenn's denn sein muss.
Ja, doch.
Wir akzeptieren's gerade so.
Ja, doch. Ich bin ja froh, dass einer den Quatsch noch hören will. Ich meine, sag mal ehrlich, seit wann habe ich das letzte Mal über die Perry Rhodan-Serie geredet, habe ich vor 15 Jahren.
Ja, da wird mal wieder Zeit.
Ja, und wir dachten auch erst, das hört kein Schwein. Das war einfach ein Spaßblick. Wir wollten ursprünglich nur ein, zwei Folgen machen. Jetzt haben wir Downloadzahlen von um die 1000 Stück und dachten so, huch, ist schön.
Ja, ja, das ist ich habe meinen Blog damals angefangen, damit meine Eltern, meine Verwandten, meine Freunde lesen können, was ich gerade so mache. Jetzt ist das Ding 13 Jahre alt und hat irgendwie 200.000 Leser. Also es ist, man steckt manchmal nicht drin. Das verselbstständigt sich da.
Ja. Und was schön ist, wir haben neue Leser generiert. Da sind wir ganz stolz drauf.
Toll.
Leute, die nämlich nur angefangen haben, uns zu hören, weil sie uns lustig fanden und dann doch mal nachlesen wollten, über was für einen Scheiß reden die.
Also ihr habt jetzt aber primär Leser für Perry Rhodan gewonnen, nicht Leser im Allgemeinen. Also keine Leute, die vorher nie gelesen haben.
Nee, schon
Rhodan. Weiß man nicht.
Gehe ich jetzt mal von aus.
Also wir wissen nur davon, dass sie dann mit Perry Rhodan angefangen haben. Da sind wir recht stolz drauf.
Okay.
Gut, und wir hatten ja eben schon so ein kleines Vorgespräch und wir haben schon so ein bisschen gehört, das mit Perry Rhodan, mit der Serie, ging recht früh los. Und dann darfst du mal gleich loslegen. Womit startete das eigentlich?
Ja, das fing an, dass mein Co-Autor und ich, also das ist der Mark Hillefeld damals gewesen, irgendwo die Meldung lasen, MME hätte sich die Rechte von Perry Rhodan gesichert und wollte daraus irgendwas machen. Also es war ja nichts bekannt. Und wir waren damals jung und dumm und es war die New Media Ära. Alle hatten Geld, alle waren geil. Wir haben schlicht und ergreifend eine E-Mail geschrieben, dem Markus Rosenmüller. Der stand in den entsprechenden Medien drin als der Verantwortliche beim ME, zusammen mit dem Chris Karathomas. Haben denen eine E-Mail geschickt, haben gesagt, wir kennen uns in der Branche aus, wir sind Science-Fiction-Fans, wir finden Perry Rhodan dufte. Plus wir hatten auch mal so ganz peripher bei ProSieben was mit der Neuauflage von Raumpatrouille Orion zu tun, mit Roland Emmerich, aus der ja auch nichts geworden ist. Also kurzum, wir fühlten uns kompetent und ob man nicht dringend mit uns darüber sprechen wolle, ob wir das nicht schreiben dürften, das Perry Rhodan-Teil. Und sieh an, und man glaubt es kaum, eine Woche später lud man uns von München nach Hamburg ein. Und dann saßen wir es war ein relativ später Abend, saßen wir dann bei MME in Hamburg mit Markus Rosenmüller zusammen und sprachen über Perry Rhodan.
Faszinierend. Wie es halt so kommt. Warum ist man eigentlich vorher nicht drauf gekommen? Es hätte sich ja eigentlich angeboten, aber es ist ja halt auch ein bisschen schwierig, gerade auch, das habe ich ja bei dir, bei deinem Panel mitgekriegt, schwierig überhaupt so etwas anzupacken, was ja quasi schon so eine feste, alte, festgefahrene Fanbase hat.
Ja, es hat sicherlich auch viele andere Probleme. Jetzt ist erstmal, es geht sehr stark um den Q-Wert. Der Q-Wert, so nennt man in der Branche den Wiedererkennungswert einer Franchise. Und da muss man unterscheiden. Zum Beispiel, ich weiß, es wurde damals viel darüber gesprochen, Perry Rhodan zu machen, Raumpatrouille Orion zu machen, Jerry Cotton zu machen, mit dem immer gleichen Argument. Die haben einen sogenannten Q-Wert von über 95. Das heißt, 95% der Leute, die du auf der Straße ansprichst, können was mit dem Begriff anfangen. Also wenn du zu jemandem auf der Straße sagst, Perry Rhodan, dann kann das einer sein, der sagt, boah, kenne ich mich super aus. Oder einer sagt, sind das nicht irgendwelche so Groschenheftchen? Aber die Leute kennen das. Und das ist ein extrem starker Wert für Franchise-Umsetzer, weil Leute sagen, da habe ich eine Built-in-Audience, da habe ich einen Wiedererkennungswert. Das Problem ist nur leider, dass die Leute, die das wirklich kennen, relativ alt sind. Und ich wollte damit den Perry Roden-Fans von der Jahrtausendwende nicht auf den Fuß treten, aber das war nicht so eine große Überschneidung mit den Zielgruppen von ProSieben, Sat.1, für die das dann ja hätte gemacht werden sollen.
Genau, und die meisten Leser sind so zwischen 30 und 40. Es gibt zwar auch Jungleser, aber die sind verschwindend gering.
Oder älter auch eben. Und ja, es war dann halt eben so, dass das gesagt wurde, okay. Und du hast natürlich noch ein ganz zweites massives Problem. Nicht nur, dass man sagt, okay, es sind in 40 Jahre alten, damals 40 Jahre alten Heftchenromanen, steckt da noch genug Frische drin, um das für ein neues Publikum aufzubereiten. Und das zweite Problem ist, du weißt von vornherein, es wird schweineteuer. Wenn, ja, wenn du John Sinclair machst, wenn du Jerry Cotton machst, da brauchst du einen Jaguar, da brauchst du ein bisschen Peng-Peng, da brauchst du zwei, drei Spezialeffekte für irgendwelche Vampire, dann sitzt das. Aber wenn du Perry Roden machst, weißt du von vornherein, das Ding wird drecksteuer und du musst es international verkaufen, um es überhaupt zu refinanzieren. Und international ist Perry Roden einfach keine nennenswerte Größe.
Ja, höchstens in Argentinien.
Genau. Japan. Deutsch-argentinische Koproduktion, das wäre was gewesen.
Ja, stimmt. Und jetzt in Japan. Also es gibt ja schon ein paar Leute, die jetzt auf den Manga hoffen. Weil in Japan verkauft sich das jetzt wie blöde gerade.
Ja, aber auch da stellt sich natürlich wieder die Frage, verkauft sich es genug, um ein großes Budget zu rechtfertigen? Weil man muss jetzt auch wieder aufeinander, um das ein bisschen auseinanderzufummeln. Ich weiß, dass damals der erste Gedanke war, ich glaube, einen Dreiteiler draus zu machen. Und es flogen damals Begriffe rum wie, ja, wir machen das für 40 Millionen Euro. Ich glaube, wobei ich nicht ganz sicher bin, da es sich um die Jahrtausendwende handelte, waren es vielleicht auch Mark. Da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall ein für deutsche Verhältnisse unfassbar hohes Budget. Die Frage ist, wie kriegst du das wieder rein? Weil das Problem ist tatsächlich, in Deutschland, wenn du das zum Beispiel, ich sag mal, von ProSieben co-produzieren lässt, dann können die pro Stunde 12, 15 Minuten Werbung reinmachen. Selbst wenn die Höchstpreise für diese Werbespots nehmen, kannst du hochrechnen auf dem Papier, wie viel die mit den Werbespots einnehmen können, ergo wie viel sie bereit wären zu investieren in die Produktion. Und alles, was dann nicht reicht, musst du international refinanzieren. Und dann ist die Frage, geh mal zu den Amerikanern und sag, wir haben hier eine Science-Fiction-Franchise. Dann sagen die, danke, haben wir selber genug. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie willst du das in dem Aufwand mit der Größe wirklich stemmen? Und da hatte MME damals, sag ich auch sehr freundlich und sehr beeindruckt, dicke Eier. Die waren überzeugt, sie schaffen das und haben auch von vornherein gesagt, nee, es geht nicht darum, wie können wir das umsetzbar machen, wie können wir das finanzierbar machen. Wir gehen mit der ganz großen Nummer daran, wir entwickeln jetzt erstmal das ganz fette Ding. Mhm. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten, waren uns dann über, ich sag mal, die Grundlagen auch sehr schnell einig. Also über die Frage, wie muss man das angehen, wie viel von Perry muss man erhalten, was sind die Probleme, was sind die Vorteile und so weiter. Ich hatte ja auch damals schon ein paar Jahre für ProSieben gearbeitet. Die wussten also auch, dass sie mit mir einen Autor einkaufen, der sich auch in der Senderlandschaft sehr gut auskennt. Und ja, und dann haben wir als nächstes einen Termin vereinbart mit der Roden-Redaktion in Rastatt. Da bin ich dann mit dem Mark Hillefeld mal hingefahren, haben uns da mit Klaus N. Frick und mit den ganzen Jungs zusammengesetzt, haben uns mit denen unterhalten, was sie sich vorstellen, wie Perry Roden werden sollte. Die haben natürlich sofort komplette Unterstützung auch versprochen. Sie würden uns mit allem zur Seite stehen, haben mir Multimedia-CD-Werke mitgegeben, haben mir, wir sind dann ins Archiv und dann hätte ich wirklich alle Silberbände mitnehmen können, alles, und habe aber gesagt, Jungs, ich werde das ja gar nicht schaffen. Aber man kriegt dann auch so Arbeitspapiere von denen, wo Grundlagen drinstehen, die haben ja so Papiere für Autoren, wo man dann bestimmte Sachen nachlesen kann. Aber da wurde zum Beispiel schon klar, und da kamen schon die ersten Risse ins Konzept. Die Roden-Redaktion hatte eine ganz andere Vorstellung davon als MME.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Und die Roden-Redaktion kam natürlich aus einer viel traditionelleren Ecke. Und ich sage jetzt mal ganz gehässig, und ich meine das wieder überhaupt nicht böse, ich bitte das nicht misszuverstehen, MME schert null, worum es bei Perry Roden geht. Die sehen das als fette, finanziell verwertbare Franchise. Was das letzten Endes ist irrelevant.
Hauptsache, es bringt Geld ein.
Hauptsache, es bringt Geld ein. Hauptsache, man kann damit reüssieren, man kann damit einen auf die Hose machen. Und das ist ja ähnlich wie zum Beispiel, als dann Rat Pack ein paar Jahre später eine Comedy-Version von Jerry Cotton gemacht hat. Es ging denen ja nicht darum, die Integrität von Jerry Cotton zu wahren. So wie es RTL in den 90ern nicht darum ging, die Integrität von John Sinclair zu wahren bei der Fernsehserie.
Oh Gott.
Die war
wir erinnern uns alle, ja, wir erinnern uns alle wahrlich.
Oh ja.
Da hätte ich auch gerne Dämonenpeitsche gehabt und hätte zugehauen.
Ja. Großes Fernsehen, ist aber noch ein eigenes Thema. Auf jeden Fall wurde dann schon klar, okay, wir standen als Autoren auf der Seite. Achso, jetzt muss ich natürlich sagen, Ende vom Lied war natürlich, dass wir erstmal angeheuert wurden. Darum geht's ja erstmal, dass man dann sagt, okay, wir glauben, diese beiden Autoren können das. Wir heuern die an, man kriegt einen Vertrag. Dann sagen die, was wollt ihr dafür haben? Wir sagen, wie viel wollt ihr denn haben dafür? Und dann einigen wir uns drauf, wir machen Treatments für einen Dreiteiler. Treatments bedeutet, das sind dann so, ich sag mal, knapp 10 Seiten pro 90 Minuten und dann 3 Stück davon mit ein bisschen Konzeptgeblubber drumherum. Und dafür kriegen wir dann eine Summe X, die... Und auch das war ein Zeichen der Zeit, sehr gut, weil wir sind dafür tatsächlich sehr gut bezahlt worden. Es war um die Jahrtausendwende rum, war in dieser Branche unfassbar viel Geld unterwegs und das wurde auch mit beiden Händen ausgegeben. Also wir sind dafür wirklich gut bezahlt worden, da will ich mich gar nicht beschweren. Und wir wurden also angeheuert und sind dann so mit uns in Klausur gegangen, wie wollen wir die Story denn erzählen? Und ich meine, ihr als Perry-Fans wisst das besser als jeder andere. Du hast ja schon Schwierigkeiten mit der Frage, wo fängst du überhaupt an? Weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich fange bei Operation, wie ist es, Mission Stardust, Operation Stardust?
Genau, Mission Stardust.
Mission Stardust. Ja. Kann ich ja nicht mit anfangen. Ich kann ja nicht die in der ersten Folge 1971 auf dem Mond landen lassen. Du musst also dich fragen, okay, setze ich es einfach nur in die Zukunft, sage ich einfach, okay, da mache ich 2100 raus und sag, die landen auf dem Mars, behalte aber die Story grundlegend bei, oder sage ich, nee, das bringt nichts, wir setzen jetzt, gehen das von völlig an, und dann fängst du an, das alles auseinanderzubauen, dann fängst du an, dich zu fragen, ja, aber wenn Perry doch eigentlich für die meisten Leute dadurch spannend wird, dass er dann diesen Zellaktivator hat und unsterblich ist, das müsste ich dann ja vorziehen, damit ich das überhaupt in der Miniserie schon drin haben kann. Also du überlegst ja dann aus den, bis damals gab es, glaube ich, wie viel Bände? Knapp 2000, ich weiß nicht, wie viel.
Da waren wir auch bei knapp 2000 Bänden.
Ja. Richtig. Ja. Und dann ist die Frage, du hast ja die Möglichkeit, Pick and Choose zu machen. Du kannst ja sagen, okay, nehme ich vielleicht bestimmte Bestandteile aus diesen 2000, die ich für besonders potent erachte und dampfe die ein in eine Miniserie, oder, ich weiß noch, die Perry Roden Redaktion war da sehr für, dass wir uns einen bestimmten Zyklus aussuchen. Da habe ich aber mal argumentiert, wenn wir uns einen bestimmten Zyklus aussuchen, haben wir die gesamte Backstory nicht erzählt. Wir schmeißen die Leute da rein und die wissen nicht, wer sind die Leute, die ich da auf dem Bildschirm sehe.
Yep.
Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Und wir haben dann lange, lange diskutiert, mein Co-Autor und ich, und sind für uns dann auf die Idee gekommen, und hat uns ja Gott sei Dank völlig freie Hand gelassen, sind auf die Idee gekommen zu sagen, okay, wir erzählen es als Dreiteiler, jeder dieser Filme ist eine für sich genommene, fast geschlossene Etappe, die zu einer anderen Epoche spielt. Der erste ist quasi fast in der Gegenwart, erzählt grundlegend die Mission Stardust-Plotte durch, also Perry als Astronaut, es wird was auf dem Mond entdeckt, auf der Erde kommt es zu Spannungen politisch, also das ist auch sehr nah an dem, was der Normalzuschauer erkennt. Es ist nicht zu ungewöhnlich, dass er davon gleich über den Kopf gehauen bekommt. Und es endet damit, dass eben auf der Erde Terrania etabliert wird und der Atomkrieg verhindert werden kann, dass die Menschen erst Kontakt mit Außerirdischen haben, Atlan kommt vor und so weiter. Zweiter Teil springt, ich glaube, es endet damit, dass Perry dann den Zellaktivator kriegt, weil im zweiten Teil springen wir 50 Jahre vor und zeigen, wie die Welt sich verändert hat durch diese Ereignisse des ersten Teils. Und da wird es dann schon deutlich größer. Da gibt es dann einen, ich habe es heute nochmal nachgelesen, einen gigantischen Psychoparasiten und eine außerirdische Macht, die irgendwie die Menschheit übernehmen will. Und also da gehen wir schon deutlich größer. Und der dritte Teil, der spielt dann ganz weit in der Zukunft. Und ich erkläre gleich, warum wir das so gemacht haben. Und da geht es dann um eine wirklich gigantische, fette Geschichte. Das hieß Die endlose Armada, war der Untertitel. Ja, wir haben uns, aber wir haben das völlig frei interpretiert. Also Die endlose Armada fand ich ein sehr schönes Sinnbild. Da ging es auch sehr viel um mystische Elemente. Und die Idee dahinter war, dass der Kern all dieser Geschichten ist Perry, der dadurch, dass er nicht altert, und für uns sollte er der Einzige sein, der nicht altert, im Prinzip ein sehr, über die Jahrhunderte ein extrem einsamer Mensch wird, weil alle Menschen, im Prinzip wie der Highlander, alle Menschen, die er liebt, alle Menschen, mit denen er sich anfreundet, werden altern und sterben. Und er ist der Einzige, der einen Überblick über die Menschheit hat, weil er eine Distanz zur Menschheit hat, weil er eben nicht stirbt. Das fanden wir, macht die Figur sehr spannend.
Ja, so einen ähnlichen Ansatz gab es ja tatsächlich, glaube ich, um die Tausenderbände rum, wo er auch schon des Lebens müde wird. Da hat er so eine richtige so eine Sinnkrise und ist, kriegt auch von S das Angebot, dass er quasi in ihm aufgehen kann, in einem Geisteswesen.
Das war ja sogar in Band 1000 der Titaner, da gab es ja diese ganzen Graffitis drin, mit Kurzeinblicken und so, an ganz anderen Handlungsorten, die ihm quasi nochmal den Sinn des Lebens oder so ein bisschen verdeutlicht haben oder wo er nochmal irgendwo Mut konnte fassen.
Ja, das ist, und ich finde auch, das macht die Figur eigentlich sehr spannend, weil die Frage ist ja immer, und ich will jetzt auch Perry-Fans da nicht vor die Füße stoßen, im ganzen Perry-Roden-Universum ist, fand ich immer, als Außenstehender, ich muss ja wieder mal sagen, ich bin ja kein Perry-Roden-Experte, ich habe das immer nur am Rande mitbekommen, aber für mich als Außenstehender war Perry eigentlich immer die unspannendste Figur, weil Perry ist sehr gerade, Perry ist, man würde sagen, bei einer Comedy würde man sagen, er ist der Straight Man. Und Perry ist auch durch seine Macht eigentlich, finde ich, relativ ungreifbar. Ich finde Bully spannend, natürlich ist Gookie spannend, natürlich ist Atlan spannend. Aber Perry fand ich immer, die Frage immer, was macht Perry aus, war für mich sehr schwierig. Ja. Und darum haben wir dann damals gesagt, wie wäre es, wenn wir das versuchen, über diese Unsterblichkeitsschiene ihn zu einem viel, sag ich mal, auch symbolischeren Repräsentanten für die Menschen zu machen. Egal, Punkt war also, wir haben uns die Seele aus dem Leib geschrieben für die 28 Seiten, sind dann auch zu einer Convention gefahren, damals in Garching. Da war eine Perry-Roden-Convention.
Die ist auch regelmäßig, ja.
Ja, und das war dann halt, also ich empfand es als Debakel. MEB hatte damals schicke Flyer gemacht und hat erste Testzeichnungen machen lassen, Konzeptzeichnungen machen lassen. Und dazu muss man natürlich wissen, wenn man minimal in der Branche unterwegs ist, weiß man, dass so, ich sag mal, Storyboards und Konzeptzeichnungen, das hat man irgendeinem Grafiker gegeben, hat gesagt, denk dir mal was aus. Das ist nicht so, wie das später aussehen wird. Das ist, um die Finanzierung zu generieren, lässt man mal ein paar coole Raumschiffe zeichnen, ein paar coole Sternenkrieger in Kostümen und so weiter und so fort. Ich weiß, da war Gookie dabei in so einer Raumrüstung und so, ich glaube, der Kugelraumer, wo dann so außen die Platten, wie so die Schalen von einer Orange, sich so ausklappen ließen für Waffensysteme.
Blues war dabei.
Genau, und ich fand, das sah eigentlich relativ knackig aus, jetzt, weil ich ja natürlich als Nicht-Insider das nicht sofort verglichen habe mit, wie wird das in den Perry-Romanen beschrieben, sondern ich habe das unabhängig gesehen, habe gesagt, sieht schick aus, habe aber auch gleichzeitig gesagt, das wird natürlich nichts mit dem zu tun haben, wie das im Endeffekt aussieht. Das sind jetzt allererste Renderings, das sind Schüsse ins Blaue, mit denen man einfach ein bisschen Begeisterung generieren will.
Ja, wie beim PKW, wenn ein neues Auto rauskommt, das hat ja mit der Konzeptzeichnung im Endeffekt nie was zu tun.
Richtig, die Studien, die früh gemacht werden, das ist ja alles eher blind und das kann man ja auch bei jeder Science-Fiction-Produktion nachschauen. Wenn man sich die ersten Entwürfe der Enterprise bei Star Trek Mitte der 60er ansieht, das sah ja völlig anders aus. Oder bei Star Wars, das ist ja alles die frühen, gut, bei Star Wars ist es ein bisschen anders, weil der Ralph McQuarrie ja wirklich, da war ja der Designer, der auch die Bildsprache unheimlich stark vorgegeben hat. Aber grundsätzlich ist das eigentlich üblich. Und ich weiß zum Beispiel selber, ich habe ja dann auch an der Wüstenplanet-Neuverfilmung mitgearbeitet, ich weiß zum Beispiel, dass für die Fluggeräte, die sogenannten Ornithopter, dass wir hatten die Produktionszeichnung, wo die Ornithopter wirklich Flügel hatten, wie Libellen, die sich bewegt haben. Das ist natürlich dann in der Miniserie so nicht umgesetzt worden, weil es unglaublich teuer gewesen wäre. Aber man macht das erstmal. Man zeichnet das, man schaut sich das an, sagt, wir lassen uns davon inspirieren. Und das wurde halt auf der Perrycon in Garching gezeigt. Und das ging dann richtig nach hinten los. Die Fans waren durch die Bank stinkig, und so habe ich das auf der Babcon letzte Woche ja auch gesagt, das Problem bei so einem Projekt ist immer, da sitzen 500 Fans und von denen haben 500 verschiedene Vorstellungen, wie das aussehen muss in ihren Köpfen. Und selbst wenn du unglaublicherweise mit deinen Konzepten die genaue Vorstellung eines Fans triffst, hast du 499 andere gegen dich. Du bist kaum in der Lage, in einem so alten Fandom, in einem so etablierten Fandom, das in einem Maße umzusetzen, dass diese Fans sagen, okay, das finde ich gut, wie das umgesetzt wird. Die haben noch die Risszeichnungen aus den 60er Jahren im Kopf. Und die kriegst du wahnsinnig schwer raus. Ja, und ich habe hinterher nach dieser Präsentation draußen, ich bin von Fans fast körperlich angegangen worden, was das denn solle. Und man hätte doch zum Beispiel bei dem Coolraumer, es sei doch in dem und dem Heft ganz klar gezeigt, wie der auszusehen habe. Und ich habe denen dann auch gesagt, Leute, euch ist schon klar, dass wir das nicht so aussehen lassen können wie in Heft 61 1963. Aber die wollen das dann so.
Ich wollte gerade sagen, da hast du dann einfach die klassischen Fanboys und die wollen das genau so haben, wie es in ihren Köpfen aussieht.
Ja, aber eben nur in ihren Köpfen, und sie machen sich nicht klar, dass das, was sie in ihren Köpfen haben, ja auch keine objektive Wahrheit ist, genau. Sondern dass der Typ, der neben ihnen steht und das Gleiche verlangt, aber ein ganz anderes Bild im Kopf hat.
Ja, wir haben ja auch vor uns schon mal ein bisschen gesprochen und haben gesagt, eigentlich für die meisten Fandoms sind das größte Problem heutzutage die Fans. Man macht es sich selber kaputt, weil man will es immer genauso haben, wie es damals war, als man das erste Mal gelesen hat, wie als Kind oder als Jugendlicher, als man drauf gestoßen ist. Aber das wird man so nie wieder kriegen.
Richtig. Und es gibt zwei sehr schöne Beispiele zu JMS, also der Macher von Babylon 5, hat mal den sehr schönen Satz gesagt, das Tödlichste für so ein Projekt ist, wenn man anfängt, auf die Fans zu hören. Das ist das eine, das finde ich sehr, sehr richtig, weil es ist letzten Endes nämlich so, wenn du anfängst, auf die Fans zu hören, machst du das, was die sehen wollen. Aber gut wird so ein Projekt immer nur dann, wenn du die Leute immer wieder überrascht, wenn du sie schockierst, wenn du Dinge machst, mit denen sie nicht, die sie nicht erwartet haben. Wenn Sheridan in Zachadum augenscheinlich in den Tod springt, vorher hätte nie ein Fan das gewollt. Hätte JMS auf die Fans gehört, hätte sich Londo Molari nicht so entwickelt. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Die Fans dürfen nicht der Maßstab werden. Und ich habe das auch erlebt, ich habe ja, wie gesagt, als wir die Dune-Neuverfilmung gemacht haben, die wahrlich nicht wirklich gut ist, ich möchte das nicht behaupten, und die viele Probleme auch hatte, auch das muss man fairerweise sagen, aber was nicht ihr Problem ist, war der Cast. Und wir haben damals als deutschen Cast den Uwe Ochsenknecht drin gehabt. Und der Punkt ist, Uwe Ochsenknecht ist in Dune richtig, richtig gut. Das kann man sagen, ob man den Typen mag oder nicht, aber der ist gut. Und als nur die Neuigkeit rauskam, Uwe Ochsenknecht spielt in der Wüstenplanet-Neuverfilmung mit. Ich erinnere mich an die Diskussionen bei sffan.de im Forum. Alter, guck, braucht man sich den Scheiß ja gar nicht angucken. Ochsenknecht, ich glaube, ich spinne. Kannst du gleich in die Tonne treten.
Ja, das ist doch wie bei Dark Knight gewesen. Oh mein Gott, Heath Ledger spielt den Joker. Scheiße, ein Schönling. Und was ist? Ja, eine der geilsten Rollen. Der Film hätte auch funktioniert, wäre es kein Batman gewesen. Es war einfach geil.
Ja, und deswegen, du darfst, und jetzt kommen wir natürlich da zum nächsten Punkt, da hatte ich auch auf der Babcon schon drüber gesprochen, und das Problem, was du noch dazu hast, ist, du hast also eine radikale Fanbase, die du eigentlich nicht zufriedenstellen kannst, und MME hat das damals probiert, und es hat sich damit böse auf die Nase gelegt, und ich habe dann aber auch zu MME gesagt, ihr müsst euch davon locker machen, weil Fakt ist, selbst wenn ich jetzt bei den Perioden-Fans, ihr sagtet ja eben, 60.000 verkaufen die noch ungefähr pro Heft, yep. Lassen wir mal unglaublicherweise sagen, jeder von denen gibt die Hefte fünfmal weiter und die werden noch von fünf anderen gelesen. Dann hast du also 60 mal 5, hast du 300.000. Und jetzt sagen wir mal, dann gibt es noch 300.000 Fans, die das gar nicht lesen, aber die immer noch große Perry-Fans sind, wegen ihrer Jugend. Dann hast du 600.000. Damit das Ding in Deutschland erfolgreich wird, bräuchte es 6 Millionen Zuschauer. Das heißt, diese ganzen Fans, die alle mitreden wollen, sind gerade mal 10% der notwendigen Zuschauerschaft.
Ja, wir sind die Zielgruppe.
Und das heißt ganz genau, das heißt, du musst 90% Zuschauer generieren, die nicht wissen, wie der Kugelraumer aussieht, die nicht wissen, wo Gookie herkommt. Und für die musst du das Ding machen, nicht für die Fans, die es sowieso wissen. Und auch wenn die Fans das nicht gerne hören, die Fans schalten so oder so ein. Die werden von vornherein sagen, sie finden es scheiße, aber gucken werden sie es natürlich trotzdem.
Wie bei Discovery, ja.
Richtig, also exakt, die Star Trek-Fans sind ein sehr schönes Beispiel. Egal, wo Star Trek draufsteht, die werden es gucken. Auch wenn sie sich tagelang in Foren rumtreiben und darüber lamentieren, wie scheiße es ist, geht mir übrigens genauso. Ich werde auch die zweite Staffel Discovery gucken. Ich fand die erste Staffel unsäglich.
Ich sag mal, sie hatte nette Ansätze, aber es wurde danach was plötzlich scheiße. Also ich dachte, ich hab die noch bis auf die letzten Folgen verteidigt. Die kannst noch packen.
Nee, aber ich konnte das nicht verteidigen. Also vor allem, wenn zeitgleich etwas wie The Orville läuft, wo du denkst, das ist so viel näher am Star Trek-Spirit dran.
Aber ich sage halt, Orville funktioniert auch nur, weil es eine Hommage ist. Also ich sag mal, ohne die Vorlage wird es nicht funktionieren. Also jedenfalls nicht die ersten Folgen, weil sie.
Ja, aber das ist ja okay. Dafür gibt es die Vorlagen. Ich meine, Star Trek hat ja 4, 5 Vorgängerserien dafür, dass man das nutzen kann. Und das tun sie jetzt anscheinend in der zweiten Staffel ja auch. Ja. Also ich hab über den Trailer neulich mal gesagt, in dem Trailer von Star Trek Discovery ist alles gut, was nach Classic Star Trek aussieht. Und alles schlecht, was immer noch wie Star Trek Discovery aussieht. In dem Trailer, jede Szene, wo der Captain Pike vorkommt, wo die alte Enterprise, finde ich großartig. Und dann kommt wieder diese Michael Burnham und ich denke, nee, die will ich eigentlich nicht sehen.
Ich muss auch sagen, ich fand, die haben den Trailer auch so ziemlich auf Orwell geschnitten.
Würde ich nicht ausschließen. Aber sorry, wir kommen vom Thema ab. Es ist,
ja, das also, ist hier normal, das ist ein Podcast. Ja, normal.
Punkt ist also der, worum es mir ging, war jetzt, dass also das Fandom, was am lautesten grölt, ist das, was MME eigentlich am wenigsten brauchte. Und ich musste dann auch MME immer mal wieder sagen, Jungs, lasst euch von denen nicht nervös machen, weil das ist eine kleine Zielgruppe, die unheimlich aggressiv sind, die unheimlich verbohrt sind manchmal. Nicht alle, aber viele. Und man kann es ihnen nicht vorwerfen, nur man darf sich davon nicht abhängig machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann war eben der Punkt, und jetzt muss ich, weil wir kommen jetzt zu der Frage, was wurde dann draus? Weil wir sitzen hier im Jahr 2018, wir wissen, es ist nicht gemacht worden. Also ich erzähle jetzt nicht die Geschichte eines Erfolges, ich erzähle die Geschichte einer Niederlage. Und es ist vielleicht jetzt sehr schwierig, wenn ich das offen ausspreche. Ich habe es, glaube ich, auch nie wirklich offen ausgesprochen. Ich habe von Tag 1 an nicht geglaubt, dass das Ding produziert wird. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Ich habe zwei Faktoren immer gesehen, gerade weil ich auch selber für Produktionsfirmen gearbeitet habe, weil ich für Fernsehsender gearbeitet habe, weil ich Science-Fiction-Serien-Experte bin. Ich habe in den 90ern Bücher über Science-Fiction-Serien geschrieben. Mir war klar, dieses Budget ist nicht aufzutreiben, weil sich Perry Rhodan nicht international in dem Maße vermarkten lässt, um das zu rechtfertigen. Die hatten damals ein Budget, das lag kalkuliert bei dem Doppelten von dem, was für die Wüstenplaneten-Serie angesetzt war. Das wäre im Fernsehbereich ein absolut eine der teuersten Miniserien aller Zeiten geworden. Und die Idee, dass das aus Deutschland kommt und dass das eine Science-Fiction-Serie sein soll, für die dann die Amerikaner, die das nicht selber kontrollieren, einen Haufen Geld auf den Tisch legen und die Engländer und die Franzosen. Ich habe von Tag 1 an gedacht, ich habe zu meinem Autor damals gesagt, unter uns, die werden das Ding nicht gestemmt kriegen, aber solange wir damit dabei sein können, sollten wir das tun. Und letzten Endes lief es dann auch genau so, also die Versuche, da Finanzierung zusammenzutreiben, liefen wohl nicht sehr gut. Wir waren als Autoren dann natürlich nur sehr peripher eingebunden. Und dann passierte auch was, und da plaudere ich jetzt auch aus dem Nähkästchen, wir gaben unser Treatment ab, unser dreiteiliges, und hörten gar nichts mehr davon. Normalerweise bekommst du nach einer Woche einen Anruf, dann sagt der Produzent, vielen Dank, ich habe es gelesen. Im besten Fall sagt er, finde ich super, machen wir uns eine zweite Fassung, ich gebe euch ein paar Notizen. Im schlechtesten Fall sagt er, da gibt es diesen Klischeesatz, da ist schon viel Schönes dran. Dann weißt du, er findet es scheiße. Dann sammelt man alles, was nochmal, im schlimmsten Fall fängst du nochmal komplett neu an zu schreiben. Aber Fakt ist, wir hörten gar nichts. Und man kann jetzt unterstellen, sie fanden es so schlimm, dass sie sagten, da brauchen wir gar nicht drüber reden, also das ist komplett nach hinten losgegangen. Oder es war damals schon im Versuch auch der Finanzierung ihnen langsam klar, es wird wahrscheinlich sowieso nicht passieren. Und ich traf dann den Markus Rosendörfer ganz zufällig, Markus Rosenmüller, ganz zufällig bei Das Werk. Das ist eine der großen Trickeffekte-Firmen damals in München gewesen. Und ich war, ich glaube, für den Schnitt eines Trailers da. Und da saß er in einem Nebenraum, in einem anderen Schnittraum. Und ich sag, Markus, Mensch, hallo. Und wir Kaffee getrunken und so. Und ich wartete die ganze Zeit, dass er irgendwann was sagt. Und er sagte nichts. Und irgendwann sage ich, Markus, jetzt muss ich einfach mal blöd fragen. Was ist denn jetzt eigentlich mit unserem Perry Rhodan Treatment? Und er guckte uns an und sagte, also mein Co-Autor Mark war damals auch mit dabei, guckte uns an und sagte, ja, das sehe ich so nicht. Sag ich, was meinst du mit, das siehst du so nicht? Ich verstehe die Aussage nicht. Ja, ich hatte mir das, und jetzt, ich mache jetzt eine dramaturgische Pause, was er dann sagte. Und er sagte zu mir, ich hatte mir das Ganze kammerspielartiger vorgestellt.
Okay.
Autsch.
Ich weiß bis heute nicht mal, was das heißen soll.
Perry Rhodan, große Space Opera.
Kammerspielartig? Was? Und unser Versuch war gewesen, gerade mit dieser endlosen Armada, ich meine, wir haben am Ende des dritten Teils die komplette Erde durch den Hyperraum in ein anderes Universum versetzt. Ich wollte Sachen machen, die fett sind, die dem Budget entsprechen, wo auch die Amerikaner sagen, alter Falter, sowas haben wir noch nicht gesehen. Und also irgendwas machen, wo du sagst, da haben die Leute einen einzuschalten. Und er sagt, ich hätte das gern kammerspielartiger. Und ich bin meinem Co-Autor damals da raus und habe gesagt, okay, gut, wir sind raus, offensichtlich. Er hat ja auch dann nicht gesagt, setzen wir uns nochmal zusammen. Ich habe zu Marc gesagt, haben die Rechnung bezahlt? Er sagte, ja, sag ich super. Weil, Fakt ist, für das Geld, was wir gekriegt hatten, hätten wir noch weitere Fassungen machen müssen. Wir wären vertraglich verpflichtet gewesen. So haben wir das komplette Geld für eine einzige Fassung bekommen.
Auch nicht schlecht.
Und das, and that's all she wrote, wie man so schön sagt. Damit waren wir aus dem Projekt raus. Und ich habe auch seitdem nie wieder was davon gehört. Also mit diesem Gespräch mit Markus Rosenmüller und mit der Perioden-Con in Garching, das war's. Und ich habe dann noch, und dann hat Markus Rosenmüller, ich glaube auch zusammen mit Chris Karathomas, eine eigene Produktionsfirma gegründet namens Kasaskania. Und die hatten auf ihrer Webseite noch jahrelang Perry Rhodan als Projekt in Development stehen. Aber du weißt, wenn du dich ein bisschen auskennst in der Branche, wenn so ein Projekt ein, zwei Jahre lang on hold ist oder im Development-Limbo hängt, dann wird da auch nichts mehr draus. Ja, also ich denke mal, die Rechte sind irgendwann an den Verlag zurückgefallen oder sind weiterverkauft worden, aber damit war es dann durch.
Ja, wir haben noch irgendwann noch mal gehört, es gab noch so Sachen im Spiegel und so weiter. Es sollte eine Serie draus werden mit über 20 Folgen und
Film hat man dann mal wieder gelesen irgendwann.
Ja, es sollte dann ins Kino und da gab es dann noch zig und dann wurde es immer größer aufgeblasen und dann war es plötzlich komplett still, wie du sagtest.
Ja, das sind natürlich immer diese Presseberichte, werden auch immer gerne lanciert im Vorfeld von großen Filmmessen, dann in Cannes zum Beispiel, die MIFED, weil die mit diesen Presseberichten, die dann bewusst in die Presse gegeben werden, eine Aufmerksamkeit generieren wollen, um dann eben möglichst Finanziers zu finden. Aber das Problem, was du bei sowas immer haben wirst, ist eben die Tatsache, die verlangten sehr viel Geld dafür. Und du kannst sogar sagen, ich habe die besten Regisseure, ich habe die besten Autoren. Klar, weil das ist immer nur eine Frage des Geldes. Wenn du Geld hast, kannst du dir Talent kaufen, aber das Geld war nicht da. Und dann darf man noch nicht vergessen, 2001, der große Zusammenbruch der New Media Era, also auch mit dem Zusammenbruch bei Kirchmedia und so weiter und so fort, der Zusammenbruch des Börsenmarktes. Es war auch einmal dieses Stupid German Money war nicht mehr da. Es gab ja bis 2001 unglaublich viele Finanzkonstrukte, auch mit denen Geld auch als Finanzmodell generiert wurde, also wo dann Leute Geld investiert haben, die gar nichts mit der Branche zu tun hatten, aber denen eine hohe Rendite versprochen wurde, eine hohe Verzinsung versprochen wurde. So hat ja Uwe Boll noch jahrelang seine Filme produziert. So wurden ja damals auch Filme produziert wie Driven von Sylvester Stallone, wie Battleground Earth mit John Travolta. Oh. Die wurden ja alle mit Stupid German Money produziert. Da wurden zig Millionen reingesteckt, oft deutlich weniger als behauptet wurde. Also ich sag mal als simples Beispiel, dann machen die einen Film wie Driven, sagen, der kostet 120 Millionen, in Wirklichkeit kostet er 60, die deutschen Investoren geben 60, die Amerikaner lachen sich ins Fäustchen, denken, geil, voll finanziert, komplett mit deutschem Geld. Und da gab es ja auch später viele Prozesse drum, da sind dann auch viele Firmen dran pleite gegangen. Und diese Karnevalsatmosphäre, dieses Stupid German Money, dieser Zirkus, der brach 2001 zusammen. Und ich denke mal, damit brach auch nur jede theoretische Möglichkeit, ein derart aufwendiges Projekt wie Perry Rhodan unter deutscher Führung umzusetzen, ist damit gestorben.
Ja, irgendwie sind ja auch die ganzen Deutsch, zum Beispiel eine Zeit lang ja sehr häufig deutsch-kanadisch-britischen Co-Produktionen sind ja alle auch in der Versenkung geschwunden. Ich denke da immer nur noch an Lex, wo er die ersten drei Staffeln auch mit Deutschland mitproduziert hat.
Glorreich, Lex, Lex. Ich war beim Vorgänger von Lex. Es gab ja einen TV-Film, der hieß Star Command. Und der wurde in Berlin-Babelsberg gedreht. Und das war im Prinzip der Vorgänger von Lex. Da wurde dann gesagt, dass der als Pilotfilm zwar nicht angenommen worden sei, aber man entwickle jetzt ein neues Projekt basierend darauf. Das hieß damals nur Tales from the Dark Zone. Und da wurde dann Lex draus. Und Lex, ja, man darf nicht vergessen, durch diese ganzen weltweiten Absatzmöglichkeiten, auch durchs Internet und so weiter und so fort, und auch durch den unfassbar starken DVD-Markt, haben es die Amerikaner und die Kanadier einfach nicht mehr nötig, Deutsche mit an Bord zu holen, sich internationale Co-Produkte. Das war ein riesiger Markt um die Jahrtausendwende, der ist faktisch tot. Die Amerikaner brauchen die Deutschen nicht mehr. Und ja. Das siehst du auch bei Sachen wie Game of Thrones und so. Wenn man Serien wie Game of Thrones und Walking Dead komplett alleine produzieren kann, wozu solltest du dann bereitwillig noch deutsche Investoren reinnehmen, auf die du eventuell bei bestimmten Dingen noch hören müsstest? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, es gab unglaublicherweise ja Schauspieler, die haben internationale Karrieren daraus gemacht, dass sie primär in diesen internationalen Co-Produktionen als der deutsche Cast drin waren. Ein schönes Beispiel ist Hannes Jänicke. Wenn man sich von Hannes Jänicke mal die IMDb-Einträge ansieht, der hat in dutzenden internationalen TV-Filmen war er der deutsche Cast, weil der sah gut aus, der konnte perfekt Englisch. Da haben die Amerikaner immer sehr leicht gesagt, ja gut, dann nehmen wir den. Und bei Wüstenplanet, was ja auch eine deutsche Co-Produktion war, ist deswegen Uwe Ochsenknecht drin gewesen. Das wurde so gemacht, aber die Amerikaner haben dann irgendwann gesagt, nee, wenn wir das Ding wieder alleine finanzieren können, tun wir es natürlich auch alleine. Und Perry Rhodan, da habe ich eben gesagt, es ist ja auch nicht mal was, wenn du jetzt sowas machst, es wurde jetzt gerade, Entschuldigung, ich hasple. Ein Ding. Es läuft ja die Woche die Fortsetzung von Das Boot an als Serie. Wenn man sich das anguckt, da verstehe ich zum Beispiel, warum die Amerikaner sagen, wir verstehen, dass die Deutschen das produzieren und wir steigen damit ein. Der Originalfilm war ein, und was ja auch eine Miniserie und eine TV-Serie war, war ein Mega-Hit weltweit, auch in Amerika. Es ist ein rein deutsches Thema. Es ist für die Sensibilitäten sehr wichtig, dass das auch mit deutscher Beteiligung gemacht wird. Da verstehe ich das. Aber Perry Rhodan ist was, wo die Amerikaner sagen, sorry, Space Operas können wir selber.
Eben.
Die und du hast kein logisches Gegenargument.
Ja, da sind ja damals auch nicht Raumpatrouille losgeworden, was auch daran lag, es war schwarz-weiß, aber...
Richtig. Und ja. Raumpatrouille wollte ja Roland Emmerich dann 97 machen.
Ja.
Und ist letzten Endes, ist genau an dem gleichen Problem gescheitert. ProSieben war voll mit an Bord, hat gesagt, wir können Summe X geben für die Folgen, für den Pilotfilm und du musst den Rest international finanzieren und das war schlicht nicht möglich.
Ja.
Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, Ice Planet, das war die große, fette Space-Saga von Hendrik Hai, dem Erfinder von Welt der Wunder. Der Pilotfilm ist gedreht worden von einem Star Trek-Regisseur, Winrick Colby, und sollte auch die große, fette internationale Produktion, endlich die große Science-Fiction-Saga aus Deutschland auf internationalem Niveau, ist auch nichts draus geworden, obwohl ja. Es gibt zumindest den Pilotfilm.
Ich habe damals in der Space View noch von gelesen. Das Letzte, was man noch hörte, waren irgendwie Nachdrehs und dann das Einzige, was ich danach wieder davon gehört habe, war an halt in deinem Pendel, als man die Bilder davon gesehen hat. Von dem tollen Eis.
Und es ist und Tatsache ist, ich meine, wie gesagt, du kannst das Ding tatsächlich bei YouTube finden mittlerweile. Es ist halt so, es wurde dann noch verkauft an eine kanadische Firma, ich glaube Mindfire oder Mindvision hießen die. Die haben also von Hendrik Hai alles abgekauft, den Pilotfilm, die Rechte, die Konzepte und haben gesagt, sie machen da irgendwie eine Serie draus. Dann wurde auch bekannt gegeben, dass sie Michael Ironside an Bord hätten als Hauptdarsteller. Da gibt es sogar, wenn man weiß, wo man gucken muss, findet man online noch Interviews mit Michael Ironside. Er freut sich, an der Produktion mitzumachen und so weiter. Aber auch die Kanadier haben es dann nicht produziert bekommen. Die Amerikaner haben die Rechte, die Kanadier haben die Rechte gekauft, sind auf die Märkte gegangen, haben Flyer ausgegeben, haben Promo-Trailer machen lassen und es hat kein Schwein haben wollen.
Ja, das ist wie das Einzige, was man momentan auch international von Deutschland sieht, dass die irgendwo wieder sich internationale Filme an der deutschen Filmförderung bedient haben. Wenn man ein kurzer Auftritt bei Avengers, dass man wieder irgendwas kurz in Deutschland spielt.
Ja, ich finde das immer sehr drollig. Ich habe Steven Gätchen, diesen ProSieben-Moderator, in dem Science-Fiction-Boxfilm Real Steel gesehen. Ich habe, oder was ich ganz schlimm fand, vor 3-4 Jahren drehte ja George Clooney den Film Monuments Man, das war so ein Zweiter Weltkrieg-Film. Da haben die Teile in Hessen gedreht und im Vorharz. Und die haben aus deutschen Fördergeldern und Steuertöpfen fast 10 Millionen dafür bekommen. Ich meine, der Film hat nichts Deutsches. Das ist einfach nur, oder wenn dann in Berlin Sachen gedreht werden, ob das Speed Racer von den Wachowski-Brüdern war, ob das Aeon Flux war, ob das, wie heißt der hier mit dem Karate-Katana, mit den Waffen mit Christian Bale?
Equilibrium.
Equilibrium, richtig. Die sind ja alle in Berlin gedreht worden. Die werden nicht da gedreht, weil die Amerikaner Berlin so geil finden. Die werden da gedreht, weil die dafür wahnsinnig Fördergelder abziehen. Ja. Und das ist, das finde ich eine Schande, weil ich immer denke, wenigstens das Geld könnte man noch in deutsche Produktionen stecken. Andererseits sagen die Förderstellen, was ja auch nicht ganz falsch ist, bei den Amerikanern kriegen wir das Geld hinterher wenigstens zurück, wenn die Filme erfolgreich sind. Bei den Deutschen kannst du im Prinzip sagen, wenn es nicht von Bully oder Til Schweiger ist, kannst du die Kohle auch gleich abschreiben.
Ja, der deutsche Genrefilm ist tot.
Ja. Ich stelle mal eine ganz ketzerische Frage und nehmt mir es nicht übel, aber wann hat der deutsche Genrefilm das letzte Mal gelebt?
Jetzt wird's peinlich, ja?
Manta. Nein, Quatsch.
Nein, weil ich finde es interessant. Immer, ich werde mit der Frage oft konfrontiert, auch wenn ich als Gast auf Science-Fiction-Conventions bin. Wir Deutschen müssen endlich mal wieder große Science-Fiction-Produktionen machen, sage ich. In Erinnerung an welche? Weil, und dann kommen immer dieselben 3-4 Sachen. Es kommt nur Metropolis, es wird der deutsch-expressionistische Film genannt, es wird Perry Rhodan genannt.
Nee, ich meine, es gibt aber auch, sagen wir, es gibt immer so ein paar kleine Untergrundproduktionen, die manchmal gar nicht so schlecht sind, wo man sich denkt, mit ein bisschen Geld hätte man was Schöneres drauf machen können.
Vollkommen richtig. Aber das heißt ja nicht, dass es ja nicht der deutsche Science-Fiction-Film als valides Genre.
Ja, ich will ja auch nicht das Deutsch, aber mir wäre es halt auch mal wirklich lieber, wenn das Geld auch mal wirklich in die Kunstförderung gehen würde und nicht nur gucken, wie machen wir das beste Geschäft. Ich weiß, es ist alles ein Geschäft, aber das ist halt immer so eine kleine naive Wunschvorstellung, dass auch ab und zu mal ein schönes Projekt einfach mal gefördert wird, weil es könnte was Nettes werden.
Ja, und es gab ja die Ansätze, also ich weiß zum Beispiel noch vor, zwischen den 90ern gab es diese beiden Jungs Knösel Neuhäuser. Die hatten ein paar wirklich tolle Science-Fiction-Kurzfilme an der Filmhochschule gedreht. Die sind auch immer mit großem Erfolg bei Festivals gelaufen. Dann haben sie diesen unsäglichen High Crusade-Frikassee im Weltraum gemacht. Und das waren Jungs, ja, die waren ja dann noch involviert in dem ersten Sinclair-TV-Film. Aber die Jungs, die konnten was, die konnten mit Spezialeffekten umgehen, die waren von Science-Fiction begeistert, aber die kriegten das nicht finanziert. Ein paar Jahre später gab es den Michael Pohl, der hat eine hervorragende Kurzfilmverfilmung gemacht von Ray Bradbury's The Sound of Thunder bei der Filmhochschule und hat dann einen 40-minütigen Science-Fiction-Film namens Vortex mit Hardy Krüger Jr. gedreht. Wirklich beeindruckende Produktion, auch tricktechnisch toll für das wenige Budget, was er hatte. Ja, der musste danach für Telenovelas schreiben, weil keiner hat ihm Science-Fiction-Film finanziert.
Ja, aber es ist halt auch so, in Deutschland das Einzige, was finanziert wird, das sind halt sowas wie Til Schweiger, wie heißt nochmal der kleine Til Schweiger? Ich vergesse
Matthias Schweighöfer. Schweighöfer.
Genau. Obwohl, der hat einen guten Film gemacht. Friendship, den fand ich tatsächlich gut. Oder es sind immer geschichtsaufarbeitende Weltkriegsdramen.
Ja, aber da jetzt ist natürlich die Frage, wir kommen natürlich jetzt sehr weit von Perry Rhodan weg, aber die Frage ist natürlich immer die, das Fördersystem ist ursprünglich eingeführt worden, um den deutschen Film zu fördern. In meinen Augen hat es den deutschen Film kaputt gemacht, weil wenn du dir Länder anguckst, die keine so starken Fördersysteme haben, auch zum Beispiel die Briten, die sind in der Lage, ganz andere Sachen zu stemmen, weil die wirklich zuallererst mal gucken, findet das, was ich hier mache, ein Publikum. In Deutschland ist das leider nicht der erste Gedanke bei vielen Produktionen, nämlich die Frage, will das überhaupt wer sehen? Und ich tue mich da immer sehr schwer mit und ich kann auch Schweighöfer und Schweiger wahrlich nicht leiden, das ist nicht meins. Bully kann ich ganz gut leiden, ich bin nicht mehr kein großer Fan aktuell seiner Filme, aber ich kann ihn menschlich sehr gut leiden. Wir haben auch mal mit ihm zu tun gehabt, das ist ein super, super netter, aber letzten Endes ist es doch so, für den deutschen Science-Fiction-Film müsste auch ein deutsches Science-Fiction-Publikum da sein und ich bezweifle, dass das groß genug ist, weil Science-Fiction ist teuer zu produzieren und dann müssten halt eben, ich meine, es gibt ja ein paar Beispiele. Schauen wir uns doch mal an, was wurde denn aus die Sturzflieger? Götz-George. Sehr aufwendiger deutscher Science-Fiction-Film. Komplett untergegangen. Nehmen wir High Crusade. Ich kann 5, 6 deutsche Science-Fiction-Filme nennen. Katastrophal alle miteinander gelaufen. Es ist keiner reingegangen. Aber abgesehen von der Frage, ob sie gut oder schlecht sind, aber es hat auch keiner sehen wollen. Oder nehmen wir die deutschen Science-Fiction-Produktionen fürs Fernsehen. Sat.1, Dreiteiler, Trillennium. Erinnert sich, kennt das irgendeiner von euch noch?
Nein.
Siehst du?
Trillennium geht jetzt.
My point exactly. Extrem aufwendiger Sat.1-Dreiteiler aus den späten 90ern. Mit unheimlich tollen Effekten drin. Und ihr als Science-Fiction-Fans wisst es nicht mal mehr. Das zeigt einfach, das Publikum ist nicht da. Oder, der Runner. Futuristischer ProSieben-TV-Film. Kennt auch keiner von euch. Ist damals auch gelaufen mit Tim Bergmann in der Hauptrolle. Also der Witz ist tatsächlich, ich tue mich immer schwer, wenn die Fans so sagen, ja, es müsste sowas aus Deutschland immer mal geben. Ich würde mir das so wünschen, auf der anderen Seite sage ich, aber es ist kein realistischer Gedanke.
Ja, ich sag ja, es ist kleine, naive Hoffnung.
Ja.
Ich sag auch nicht, dass es irgendwo ein realistischer Wunsch ist, weil es muss sich halt finanziell decken. Es ist einfach so, es ist eine Sache des Geldes. Und aber das ist halt immer so die kleine Fan-Hoffnung. Die wissen, natürlich, dass sie nicht realistisch ist, aber man hofft trotzdem.
Also ich würde ja auch, ehrlich, man muss auch fairerweise sagen, auch die Chance, und damit bringen wir die Geschichte jetzt mal wieder zurück zum Thema, die Chance, dass es jemals eine Perioden-Verfilmung geben wird, eine aufwendige, wird von Jahr zu Jahr geringer.
Ja.
Weil das ganz alte Publikum immer mehr wegstirbt. Das Junge kommt nicht in dem Maße nach. Ich sage nicht, dass Perry Roden keinen Nachwuchs hat, aber es kommt nicht in dem Maße nach. Und er ist nicht laut und er ist nicht. Perry Roden hat auch mal ein ganz bescheuertes Problem. Perry Roden hatte nie ausreichend Merchandise. Und das bedeutet, Perry Roden hat sich immer nur über die Hefte und die Romane finanziert.
Ja, darüber Perry haben Roden, wir uns gestern.
Entschuldigung. Ja, sorry?
Darüber haben wir uns gestern unterhalten. Mhm. Perry Roden wirbt für sich nur über Magazine etc., die aber schon nur Leute kennen, die sich mit Perry Roden beschäftigen. Die gehen nicht nach draußen. Und ganz ehrlich, diese Heftchen, die irgendwo Schund- und Liebesromanen liegen, da guckt keiner rein. Ich sag mal, in den 90ern gab es doch mal so kleine Werbekampagnen. Es gab mal kleine Teaser im Fernsehen, so ganz kurze Sachen. Man hat mal was in den anderen Magazinen drin gehabt. Das gibt es einfach nicht. Ja. Es kennt kein Schwein. Und wir haben uns letztens unterhalten, weil wir auch gefragt haben, ob wir dann zum Beispiel bei dem 3000er-Event, ob wir das mitschneiden dürfen und dann vielleicht veröffentlichen, um das auch ein paar Leuten mehr zugänglich zu machen. Dann haben die gerade erstmal so angefangen und haben so gemerkt, da können wir das ja vielleicht selber vermarkten. Die haben jetzt erstmal angefangen, eine Art YouTube-Kanal zu erstellen. Ist jetzt auch mittlerweile fast zu spät. Die haben die neuen Medien verpennt. Die haben das komplett verpennt und deswegen kriegen sie auch keine neuen Leser, weil ganz ehrlich, wenn ich da so ein Heftchen, ein normaler junger Mensch geht nicht in die Groschenroman-Ecke.
Nee.
Ich meine, eine Zeit lang haben sie es mit Videospielen versucht, hier mal, da mal, die müssen mal wieder nach außen gehen. Jetzt haben sie für den 3000er-Band haben sie zwei Influencer, zwei Damen, die Bücher vorstellen, bei YouTube angesprochen und haben denen dann quasi den 3000er-Band schon vorher zum Lesen gegeben. Ich habe mal rumgefragt, in meinem Bekanntenkreis kennt die kein Schwein, das auch sonst nicht.
Ja.
Die haben damit nichts zu tun und ich sage mir ganz ehrlich, entweder hätten sie es weiter streuen müssen oder die hätten sich einen richtig dicken Fisch holen müssen. Und da habe ich auch mal gesagt, man kann von ihm halten, was man will. Hätten sie den Erik Range, den Gronkh mal angequatscht, hätten dem ein bisschen Merch gegeben, der würde sich auf sowas auch einlassen, weil der auf sowas irgendwie Bock hat.
Ja, oder nehmen wir auch die großen deutschen Autoren, die ja auch teilweise für Perry Roden gearbeitet haben und begeistert davon sind, nehmen wir Andreas Eschbach, nehmen wir Kai Meier. Ja. Da gibt's ja Jungs draußen, die sich einen Arm abhacken würden, um zu sagen, okay, ich habe zwar andere Sachen zu tun, aber für Perry Roden mache ich das. Denn es ist ja de facto Kult. Aber das Problem ist, wie ihr richtig sagt, das ist eingekapselt, das ist eine eigene Sphäre und die Leute, uns geht nicht raus. Und ich denke gerade noch beim Merchandising an so Sachen. Ich habe relativ viel mit Comics zu tun. Und wenn ich da sehe zum Beispiel, wie bestimmte Comicreihen sich zwischen über Figuren vermarkten, wo die dann sagen, okay, jetzt haben wir zum 50-jährigen Bestehen, haben wir von Batman eine Figur, da sieht der genauso aus, wie der in den 30ern von Bob Kane und Bill Finger erfunden wurde. So eine Classic-Batman-Figur, 25 cm groß, kostet dann 200 Euro, ist aber handbemalt, gedönst. Und das reißen die Sammler denen aus den Fingern. Wenn es sowas bei Perry gäbe, wenn einer sagt, ich habe noch das komplette Figurenset Gookie, Adlan, Bully und Perry von 1968 und ein anderer sagt, Mensch, ich habe jetzt mir diese neuen Replikas gekauft mit den neuen Kostümen, die sie jetzt ab Band sowieso drin haben. Aber das gibt's ja bei Perry alles nicht. Ja,
die hatten
ist jetzt auch abgefahren, glaube ich, einfach.
Na, die können es einfach mal versuchen, die müssten einfach mal wieder überhaupt mal nach außen stoßen und zeigen, wir sind da. Die haben sich viel zu lange auf ihren Altlesern ausgeruht. Wir haben eine stabile Menge, das passt, aber die sterben langsam weg.
Ja, und das Problem für einen Neuen ist auch, glaube ich, allein die schiere Masse, die du jetzt hast.
Deswegen haben sie ja mit Neo angefangen.
Ich wollte gerade sagen, Neo angefangen, aber trotzdem, die schiere Masse jetzt von dem Originalen, das schreckt jeden ab. Und auch wenn man es immer zu jedem Zyklus anfangen, irgendwo einsteigerfreundlich machen will, das wird nicht einfacher mit der Menge, die nachkommt. Genau,
deswegen war ja das Neo ganz gut. Bloß da ist das Doofe, Für Neo machen sie auch keine große Werbung. Das war auch mal ganz kurz. Die müssen da am Ball bleiben. Und das ist für mich das Problem. Die haben sich viel zu lange auf den Altlesern ausgeruht.
Naja, gut, man kann jetzt argumentieren. Es hat übrigens interessanterweise, seit Jerry Cotton das ja auch mal probiert, Jerry Cotton hat vor, ich glaube, 20 Jahren, dann angefangen, auf dem Cover anders zu arbeiten. Also sie haben dann so junge Models angeheuert, also quasi so Schauspieler, also Models, die Jerry Cotton und seinen Partner spielen, haben Fotoshootings mit denen gemacht und haben also diese alten Schwarz-Weiß-Cover, die bei Jerry Cotton so üblich waren, ersetzt durch moderne Action-Cover. Hat überhaupt nicht funktioniert, weil die Leser hatten eine andere Vorstellung davon. Und ich glaube, bei Perry Rhodan ist das Problem, reden wir mal nicht über den Inhalt Perry Rhodan, sondern auch über die Tatsache, es ist ein Romanheft. Und die Frage ist, sind Romanhefte überhaupt noch zeitgemäß? Und weil ja, die Frage
da muss ich ein bisschen einhaken, weil ja, ich finde nicht, dass Perry Rhodan das klassische Romanheftchen ist wie John Sinclair. Bei John Sinclair war ja so ein Handlungsbogen mit, sag ich mal, wie hieß er noch, mit Dr. Tod oder sonst was. Das war so alles irgendwo ein bisschen greifbar. Aber bei Perry Rhodan gab es ja dann wirklich spätestens so ab, sag ich mal, im 100. Heft oder so einen richtig, richtig Spannungsbogen, den man heute ja auch.
Ja, Moment, aber deswegen sagte ich gerade, gehen wir mal weg vom Inhalt Perry Rhodan. Aber de facto, es ist ich physisch als Medium, ist es ein Heftroman.
Physisch? Ja, ja klar.
Was du in die Hand nimmst, was du kaufst, im Kiosk, ist ein Heftroman. Ich sag dir extra, gehen wir mal bewusst vom Inhalt weg. Und Tatsache ist, der Heftroman als solcher mag sich überlebt haben. Perry ist schon eine Novität, dass sie noch so viel verkaufen und dass das relativ stabil bleibt. Ich habe da höchsten Respekt vor. Aber Fakt ist, das gesamte Metier ist ja ein sterbendes. Und die Frage, die man also stellen muss, ist, ist es überhaupt noch rettbar als Heftroman oder ist eben tatsächlich diese Idee wie Perry Rhodan Neo, das als Taschenbücher bei Heine zu machen. Oder auch, wir sprachen ja eben ganz kurz, wurde ja angesprochen, die digitalisierten Romane dann, also das als Digi, als E-Books zu machen. Wobei ich da jetzt auch wieder gehört habe, also über die Kontakte, die ich habe in die Verlagsszene, dass zum Beispiel sich Bastei massiv übernommen hat mit dem Versuch, ihre ganzen Altbestände zu digitalisieren und die dann zu vermarkten. Die haben unheimlich viel Geld reingesteckt, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich möchte da jetzt auch Michael Schönbrecher zum Beispiel, ich bin auf Facebook mit Michael Schönbrecher befreundet, nicht, dass der mir morgen sagt, was hast du denn da für Scheiß geredet? Also ich habe gehört, dass die unheimlich viel Geld investiert haben bei Bastei, um die Romane zu digitalisieren, um die dann zu vermarkten und dann festgestellt haben, den Großteil davon will kein Mensch haben. Du kannst, natürlich kannst du dann, ja, an die John Sinclair-Klientel noch eine gewisse Menge die alten Sinclairs dann noch raushauen. Aber ich sag mal, die Romane, die vor 20 Jahren als kleine Gruselheft-Serien gemacht haben, da kräht heute kein Hahn mehr nach. Zumal du die ja auch noch dann unheimlich aktualisieren müsstest, weil die ja auch dann teilweise erzählerisch total veraltet sind. Ich weiß, dass, wie das mit alten Butler Parker Romanen ist, die kann man heute gar nicht mehr lesen. Oder ich weiß, dass zum Beispiel der Pelikan Verlag hat vor ein paar Jahren die gesamten TKKG-Bücher überarbeiten lassen, um da Internet, Handys und so weiter reinzubringen, weil du kannst heute als Zwölfjähriger die TKKG-Romane aus den 80ern nicht mehr lesen, weil du dich die ganze Zeit fragst, ja, warum schreibt ihr dem nicht einfach eine E-Mail? Ja, gab's damals nicht. Und deswegen wurden die alle überarbeitet nochmal, um das da reinzunehmen. Und du kannst ja nicht jetzt hingehen und sagen, okay, wie will ich das jetzt machen? Also was ist die grundlegende Stoßrichtung? Was soll aus dem Groschenroman werden, in Anführungsstrichen? Und ich bin nicht sicher, ob das eine Zukunft hat.
Ja, also wie gesagt, bei Neo bringen sie jetzt auch mal parallel, glaube mit ein, zwei Wochen Verzögerung, das immer noch als Hörbuch raus, was auch für einige Leute angenehmer ist. Aber was du vorhin noch sagtest mit dem Merch, es gab mal Merch von Perry Rhodan. Es gab 4 Raumschiffmodelle und ein Plüschcookie. Und danach war's das.
Ich erinnere mich an den Plüschcookie, richtig. Ja, ja.
Aber das ist auch wirklich das Einzige gewesen, was da jemals kam.
Also falls noch ein Hörer so ein Ding mal auftreiben will und will was Gutes tun, ich hätte immer noch gern Plüschcookie.
Ich weiß nicht, Postermappen.
Ich nehme auch eine Marco Polo, aber ein Plüschcookie.
Machen wir uns doch nichts vor. Die Rettung von Perry Rhodan ist, wenn dann endlich mal der Atlan-Film von dem Tunak veröffentlicht wird. Ihr wisst, wovon wir reden, oder?
Ja.
Der ist doch, ich meine, guck mal, wie toll muss der werden? Der dreht da seit 1968 dran.
Tja, das ist
Das muss ja,
dann, wenn
das
ist dann.
Das ist,
ja, wir haben ja schon, Wir haben ja schon Werbung für SOS im Weltraum gemacht. Wir haben einen Audiokommentar dazu aufgenommen. Der hat, es, uns wurde nachgesagt, wir haben den Film erträglich gemacht.
Ja, der Film ist super.
Also ehrlich, der SOS im Weltraum
ist scheiße. Ist
als Perry Roden-Film natürlich katastrophal, keine
aber
Frage.
Schöner Trash.
Aber als dieser typische Spionage-SF-Kram der aus dem mediterranen Raum der späten 60er ist der eigentlich recht drollig, fand ich. Ja, also, man darf halt nicht als Perry Roden-Fan, das ist ja ähnlich wie mit dieser John Sinclair-Serie. Ja. Die Frage ist halt immer, geht man daran und erwartet eine adäquate Umsetzung von John Sinclair oder sagt man einfach, das ist jetzt Trash-Kram, da habe ich Spaß mit. Also, zu der John Sinclair-Serie möchte ich nur eine Sache sagen. Es gibt exakt einen einzigen guten Satz in der kompletten Serie. Und das ist eine Folge, da kommt John Sinclair mit seinem besten Kumpel, ich weiß gar nicht, ob es Bill Connolly war, keine Ahnung, in ein schottisches Dorf, wo irgendwie so eine Dämonin oder irgendwelche Geister gehen um, wie das immer so ist. Und er kommt in diese schottische Kneipe rein und das ganz düstere, das ganz dunkel. Und da sitzen halt diverse Schotten und die gucken ihn alle so ganz grimmig an, wie man das aus so vielen Filmen kennt. Wenn so der Held kommt in eine Bar und alle starren ihn so an, als wollten sie ihn loswerden. Und er kommt rein und John Sinclair kommt in diese Kneipe, dreht sich um, sieht diese ganzen verknirschten Schotten und sagt, Happy Hour? Ich hab gelacht.
Ja, gut. Ja, aber unsere Meinung zu SOS im Weltraum, also wir sind auch mit dementsprechenden Erwartungen reingegangen. Also womit haben wir es verglichen? Wir hatten einmal Bud Spencer, wir haben festgestellt, alle sehen aus wie Perry Roden, außer Perry Roden.
Oh ja, die kannst du teilweise
nicht haben. Wir haben aus Tora, Tante Tora aus dem Thailand-Urlaub gemacht. Mit, so heißt auch die Folge. Mit meine Tora sagt, ein kleiner Penis ist nicht schlimm. Ich hätte es aber trotzdem lieber, wenn sie keinen hätte. Und was haben wir noch reingebracht? Babylon 5. Weil es gab Dr. Sheridan. Da haben wir auch gesagt, das ist die Ur-Ur-Oma von John. Das,
wobei es war auch ein Lichtblick war.
Und den Hund Nickel. Wir konnten nicht bei der sagenhaften Bildqualität erkennen, hat er einen Hund oder einen Hasen auf dem Schoß, den er krault.
Ja, das Problem ist auch, dass sie sich nicht entscheiden konnten, ob Bully nur Bully oder Burly heißt.
Nee, im Deutschen heißt er nicht Burly. Er heißt ja nur Burly. Der Autor der ersten Bände hat auch gesagt, so habe ich das nie geschrieben, das habe ich so nie, gewollt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ja, aber da sieht man auch wieder, das ist halt, und es kann doch nicht das Ziel der deutschen Perry Roden-Fans sein, dass eine Neuverfilmung auf Gedeih und Verderb gemacht wird und dann kommt sowas wieder dabei raus.
Nee. Ja.
Das kann sich doch auch niemand wünschen. Also wenn jetzt tatsächlich morgen einer kommt und sagt, okay, ich kann einen Perry Roden-Film machen, aber ich habe dann eben nur 500.000 Euro Budget, dann... Ich meine, da warte ich lieber auf Christian Alverts Captain Future. Also das ist, wenn aus dem denn mal irgendwann was wird.
Ja, da gibt es momentan so kleine Gerüchte, dass Netflix da womit, aber das, mal, ob das stimmt.
Ja, also ich würde es ihm wünschen, ich würde mich auch freuen. Ich selber habe ja auch an dem Ding gearbeitet, an Captain Future mal vor, kurz nach Perry Roden fällt mir gerade an, habe ich an Captain Future mal gearbeitet. Aber grundsätzlich ist das einfach, es ist einfach schade. Es ist, ich habe auch heute gedacht, als ich dieses 28-seitige Treatment gelesen habe, es ist eigentlich schade, weil wir haben viel, viel Arbeit reingesteckt. Ich glaube auch immer noch, es sind viele gute Ideen. Ich würde heute vieles anders machen. Natürlich nach 15 Jahren Sicht viele Dinge anders. Aber ich glaube, es wäre mutig gewesen. Aber ich glaube, genauso realistisch, die Perioden-Fans hätten mich geschlachtet. Weil dieses Ding wäre niemandem gerecht geworden. Das hätten die Fans nicht gut gefunden. Ich weiß nicht, ob es für ein Star Trek programmiertes Publikum streamlined genug gewesen wäre, ob es denen nicht zu abgefahren gewesen wäre. Ich hätte am ehesten noch gesagt, ich war damals ein großer Fan von Farscape. Das war so meins.
Und ja.
So ein bisschen auch so dieses etwas Schräge und so, das wäre mein Traum gewesen, aber gut.
Ja, also sag mal, ein paar Liebhaber hat schon gegeben, zum Beispiel der Martin, der zusammen mit unserem letzten Gast aus der letzten Folge, dem Ralf, die machen die Brühlcon. Mhm. Sind beides auch so ein bisschen Schreiberlinge. Der hat auch gesagt, mit dem habe ich mich auch mal über Neo unterhalten und er meinte halt auch so, die da immer so laut schreien, das sind die, die daraus ihre Religion gemacht haben. Und das fand ich ist ein passender Satz. Und ich muss mal sagen, was du da gerade erzählt hast, dass man eben Perry als einzigen Unsterblichen, es wäre für mich eine interessante Neuinterpretation gewesen. Man muss auch immer sehen, ist es nur Kopie, will ich nur das Gleiche, was ich schon gelesen habe, nochmal haben, oder möchte ich eine Neuinterpretation von Stoff? Und wenn die Neuinterpretation gut ist, und interessant. Und das hätte ich jetzt bei deinem Ansatz mit Perry, dass er halt sich immer mehr entfremdet von der Menschheit und so, das hätte ich auch gerne gesehen. Aber es ist halt die Frage.
Die Hardcore-Fans auf die Barrikaden.
Richtig.
Dann hast du da wieder die Shitstorms incoming.
Aber wir hatten damals zumindest von Markus Rosenmüller und Chris Karatomas die Erlaubnis, völlig frei zu arbeiten. Wir haben auch bewusst das am Anfang jetzt erbeten. Wir haben gesagt, wenn wir das anfangen, möchten wir nicht 200 Seiten Handbuch haben und sagen, das muss aber alles drin sein. Und das wurde uns damals auch gegeben, die Freiheit. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist nicht normal, dass man als Autor diese Freiheit bekommt. Und wie gesagt, sie haben gut bezahlt und im Endeffekt war es das dann. Aber weißt du, ich kann von mir sagen, und das klingt jetzt unheimlich anmaßend, aber ich war, wenn auch immer nur peripher, ich war in dem Versuch, Orion neu zu machen, mit dabei. Ich war in dem Versuch, Perioden neu zu machen, mit dabei. Ich war bei Ice Planet peripher mit dabei. Ich war bei der Wüstenplanet-Sache peripher mit dabei. Im Grunde genommen, wenn ich es richtig, ich bin der Tod der deutschen Science-Fiction. Alles, was ich anfasse, stirbt einen langsam
quasi. Oh, scheiße, jetzt ist er bei uns dabei gewesen, sie sind am Arsch.
Ja, euer Podcast könnte dann auch bald einstampfen. Nein, also,
grundsätzlich, Babylon 5 lebt auch noch, der Podcast.
Ungelogen, ich war bei den Dreharbeiten der Babylon 5 Nachfolgeserie, Dingsbums.
Crusade.
Genau, und drei Tage später wurde sie eingestellt.
Ich fand die gar nicht schlecht.
Das ist eine Aussage, mit der sollst du nicht auf die Straße gehen.
Ich weiß. Aber ich fand die echt nicht schlecht.
Das ist so eins, wenn man sich jetzt in der Kneipe gegenüber sitzen würde, würde ich jetzt so empört mein halb ausgetrunkenes Bier ins Gesicht schütten.
Das macht nichts.
Oder mein Standardsatz zu sowas ist immer, ich möchte dich jetzt für 10 Minuten nicht kennen.
Das macht auch nichts.
Ich sag mal, es kommt immer darauf an, wie man die Serie gucken will. Will man ernstes Babylon 5 oder will man ein bisschen was zum Schmunzeln haben? Und zum Schmunzeln reicht sie.
Und ehrlich, Babylon 5 war meine Religion. Machen wir uns nichts. Ich bin ja selber auch ein Geek und Babylon 5 war für mich, ich habe das auch auf der Babcon ja gesagt, das war für mich eine Erleuchtung. Das ist, du guckst einen Pilotfilm und weißt auf einmal, das ändert alles. Das ist eine völlig neue Hausnummer. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich habe das damals auf einer Kassette aus Amerika mit dem Deep Space Nine Pilotfilm bekommen. Und du siehst Deep Space Nine und sagst, ja, ist ganz nett. Und auch am Anfang diese Schlacht bei Wolf 359, ganz nett inszeniert und alles. Aber es ist halt ganz klar Star Trek. Und es ist Star Trek von vorne bis hinten und es ist exakt das, was du erwarten darfst. Auch tricktechnisch, darstellerisch, das Design, es ist exakt das, was du kennst. Und dann guckst du Babylon 5 und denkst, alter Schwede. Ja, das war ein Augenöffner. Und deswegen wird Babylon 5 für mich immer, das ist genau wie letzten Endes, also ich habe mit 4 Jahren das erste Mal bei der deutschen Erstausstrahlung Star Trek gesehen. Und da konnte danach für mich nicht mehr Mondbasis Alpha kommen. Ich habe als 4-Jähriger Star Trek gesehen und das war's. Spock, Kirk und McCoy, das war's. Also es gibt so prägende Momente im Geek-Leben und bei mir war das zuerst das erste Star Trek und dann war es Babylon 5.
Mondbasis Alpha 1 war toll.
Und was auch ganz toll ist, die Vorgängerserie Shadow, wie sie hier hieß.
Ja, oder UFO. UFO, Alter, ja, ja, mit den Silberperücken, mit den Silberperücken.
Mit diesen tollen UFO-Sounds. Ich liebe sie. Ich habe sie hier noch irgendwo rumfliegen.
Ich hatte dieses Raumschiff vorne mit diesem knubbeligen Torpedo dran. Das hatte ich als Kind. Siehst du, da sind wir wieder beim Merchandise. Ich hatte nämlich das Batmobil aus der 60er-Jahre-Serie und ich hatte dieses UFO-Ding, wo du dann vorne dieses Plömpel abschießen konntest.
Ja, aber
oh, wunderschön.
Ja, also das war auch, ich meine, auch das Batmobil konnte hinten so Raketen rausschießen. Die waren natürlich, wenn du 4 Jahre alt bist, waren die natürlich binnen von 2 Wochen weg.
Ja, klar.
Und sei es, dass die Katze sie gefressen hat. Und dann haben wir da mal hinten Zahnstocher reingesteckt und die da aus dem Batmobil geschossen. Ich glaube, dieses Ding wäre heute in Mint Condition verpackt, wahrscheinlich Tausende von Euros wert.
Davon ist auszugehen.
Oh, ja.
Ja, aber mit dem Tunak, zum Beispiel hier bei Tunak, mit diesem Perry-Roden-Film, der da seit 40 Jahren gedreht wird oder seit 50 Jahren mittlerweile gedreht wird, mit dem hatte ich ja damals mal zu tun. Ich habe über den mal eine Geschichte gemacht, auch damals fürs Fantastisch-Magazin, glaube ich, auch vom Verlag. Und es ist ganz kurios, weil halt, ich fand das so interessant, der scheint, also er sagt immer, dass er daran arbeitet, aber er scheint selber gar kein Interesse zu haben, es fertig zu kriegen.
Klingt für mich nach George R. R. Martin. Muss ich einwerfen.
Ich habe Teile von Der Einsame der Zeit gesehen. Ich würde da keine direkten Parallelen zu Game of Thrones ziehen.
Aber ich meine von der Einstellung. Ich habe gar kein Interesse mehr, dass fertig wird. Obwohl ich bei George R. R. Martin mittlerweile die Hoffnung habe, dass er einfach von HBO bezahlt wird, das Buch so lange zurückzubehalten, bis die Staffel durch ist, die letzte.
Zutrauen ist dem das, ja.
Ja, sagen wir mal so. Es kam ja heute eine
Schreibblock.
Blockade.
Es kam mir eine ganz spannende Aussage jetzt von den Coen-Brüdern heute. Die ja sagten ja den sehr schönen Satz, das wurde heute auf Facebook weit diskutiert, den Satz, Filme haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, Fernsehen haben einen Anfang, eine Mitte und dann werden sie zu Tode geritten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was, das ist tatsächlich ein massives Problem, gerade in der momentanen Serienkultur, also das nach hinten raus, weil das ist ja der Unterschied zu einem Kinofilm. Eine Fernsehserie wird so lange weitergedreht, solange sie Geld macht.
Ja, sie hört erst auf, wenn man froh ist, dass sie aufhört.
Richtig. Und wenn niemand mehr Geld dran hat. Ich meine, das war das Absurde, da sind wir wieder bei Babylon 5. Die ersten vier, es sollten 5 Staffeln werden. Nach 4 sagten die, das lohnt sich nicht, wir machen nach 4 Schluss. Sie erzählen die Geschichte in 4 Staffeln zu Ende. Dann heißt es auf einmal, oh nee, wir haben das an einen anderen Sender verkauft, wir haben doch wieder Geld, also machen wir doch noch eine 5., die dann inhaltlich gar keinen Sinn machte. Und das Problem ist, bei Kinofilmen weißt du als Autor, ich habe eine Geschichte, die muss ich fertig erzählen binnen 90, 100, 120 Minuten. Bei Fernsehen sitzt du immer da und denkst, okay, ich habe eine Vorstellung, wo ich am Ende hin will, aber was ist, wenn das Ende nach der 2. Staffel kommt? Was ist, wenn das Ende erst nach der 8. Staffel kommt?
Deswegen bin ich, okay, diese Serie kann man mögen oder nicht. Ich mochte sie erst nicht. Das finde ich so schön. Gravity Falls, es wird gebettelt, mach weiter. Hat gesagt, nee, die Story ist auserzählt mit 2 Staffeln. Es ist perfekt. Die hat dadurch nicht die Chance, schlecht zu werden. Und deswegen ist auch mal kurz meine Theorie, warum die Leute Firefly so lieben und die so verehrt wird. Ist eine tolle Serie, aber sie hatte mit ihren 15 Folgen nie die Chance, wirklich schlecht zu werden.
Sehr schön ausgedrückt. Finde ich sehr, würde ich so unterschreiben.
Weil leider hat auch Joss Whedon vor allem mittlerweile die Neigung dazu. Das habe ich, finde ich, hat man in Avengers 2 gesehen. Wenn man ihn nicht begrenzt, dreht der Mann durch. Und will was riesig Großes machen.
Da hast du aber ein generelles Problem, wenn Leute, die einen hohen Grad an Kreativität haben, durch ihren Erfolg unantastbar werden. Das ist zum Beispiel bei den Wachowskis war das so. Die Wachowskis haben den ersten Matrix gemacht und der war brillant. Weil Joel Silver, der Produzent, den immer auf die Finger geguckt hat und gesagt hat, was macht ihr denn hier? Was soll denn das werden? Und dann war der Film so erfolgreich, dass sie für die Teile 2 und 3 freie Hand hatten. Und das sieht man den Film dann an.
Mein Lieblingsbeispiel für sowas ist George Lucas. Anfangs musste er sich auch noch rechtfertigen. Da haben sich noch, weil er kann, ich sag's mal ganz ehrlich, George Lucas kann keine Dialoge schreiben. Da haben die auch noch gesagt, die Schauspieler, so wird das kein Mensch sagen. Ich sag das mal so, wie ich das meinen würde. Und wenn man sich die Dokus, ich guck mir immer das Zusatzmaterial an.
Ach, du bist das?
Ja, ich guck, einer von ja, fünf. Haha.
Nein, ich hätte sonst keinen, der DVD-Extras guckt.
Nein, aber ich bin da so einer, ich guck das öfter als den Film teilweise. Ich bin da so ein Liebhaber von. Und wenn man ihn da sieht, wie er da erzählt, alle feiern nur, was er sagt. Es war keiner, was dagegen zu sagen. Und deswegen sind auch in den Prequel-Trilogien Grundideen, finde ich, gar nicht schlecht. Aber die Dialoge und so weiter wirken so hölzern.
Es gibt ja den schönen Satz von Harrison Ford, can write it, but you can't make me say it.
Ja, das fasst das wunderbar zusammen.
Und ich denke, letztendlich ist es tatsächlich so eben, es gibt auch ein anderes schönes Beispiel dafür, dass wenn die Leute ein Level an Erfolg haben, an dem sie sich nicht mehr in Frage stellen lassen müssen, dass sie dann meistens einen unheimlichen kreativen Einbruch haben, weil auch nach meiner Erfahrung, Film ist ein kollaboratives Medium, Fernsehen auch. Film lebt davon, dass viele Teile mit größtmöglicher Begeisterung zusammenarbeiten. Wenn du aber einen Teil hast, der so unantastbar ist, dass er alle Entscheidungen selber trifft, der muss nicht mehr auf seinen Kameramann hören, nicht mehr auf seinen Drehbuchautor hören, nicht mehr auf seinen Kostümdesigner hören, weil er alles selber entscheiden kann. Das ist nie gut. Und es gibt noch ein schönes Beispiel, kann ich aus dem Nähkästchen erzählen. Als ich bei ProSieben gearbeitet habe, da kam ein Drehbuch rein von Stephen King. Und zwar für einen Dreiteiler namens Rose Red. Das ist ja auch dann gedreht worden. Da gibt es ja sogar eine Fortsetzung zu. Und auch einen Roman, den hat er aber nach der Miniserie geschrieben. Und Rose Red ist im Prinzip so eine Variante von Shining, so eine Haunted House-Geschichte. Mhm. Und das wurde uns dann von, ich glaube, CBS wurde uns das geschickt mit der Angabe, hier, Stephen King möchte ganz gerne diesen Dreiteiler machen. Hätte die Interesse, da in die Produktion einzusteigen, also finanziell das Ding vorab zu kaufen, damit wir das finanziert bekommen. Und meine Aufgabe war damals bei ProSieben, diese Drehbücher zu lesen und zu sagen, lohnt sich das? Und ich war natürlich begeistert, großer Stephen King-Fan und lese diese drei Teile. Und wie gesagt, es geht um eine Gruppe von psychisch Begabten, die in ein Haus kommen, in dem dann, ich weiß es gar nicht mehr, also auf jeden Fall Gruselhaus gedöns. Der Punkt ist, der erste Teil, also 90 Minuten mit Werbung 2 Stunden, endet damit, dass sie das Haus betreten, das erste Mal. 2 Stunden, der komplette erste Teil dieses Dreiteilers, wird mit der Einführung der Charaktere verbracht, Vorgeschichten, Rückblenden, bla 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 bla. Wir haben einen Geisterhausfilm, bei dem sie den kompletten ersten Teil des Geisterhauses noch gar nicht betreten haben.
Der verlierste Zuschauer.
Ich habe einen sogenannten Reader's Report geschrieben, das macht man dann, und habe meiner Chefin gesagt, ich finde das ganz gut, ich glaube, es ist auch ganz gut geschrieben eigentlich, aber das ist in meinen Augen zu spät. In meinen Augen müssten die spätestens zum Ende der ersten Stunde im ersten Teil das erste Mal das Haus betreten, weil der Zuschauer guckt doch nicht ein Ding über ein Geisterhaus und sagt dann ganz, das ist wie im Prinzip bei Star Trek Discovery, wo die Discovery im Pilotfilm gar nicht vorkommt. Und die Antwort, und darauf wollte ich hinaus, die Antwort, die wir von CBS bekamen, war sehr interessant. CBS schrieb uns zurück, wir stimmen zu, dass das zu spät in das Geisterhaus geht, die Story. Wollen Sie Stephen King sagen? Stephen King war unantastbar. Du sagst Stephen King nicht, dass er das falsch geschrieben hat oder dass er das anders schreiben sollte.
Und dazu, ich habe auch immer so ein bisschen die Theorie, Kreativität erwächst auch teilweise erst durch den Widerstand. Wenn du das nicht so, wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt die und die Schlacht haben und das muss dadurch verdeutlicht werden, oh, uns fehlt das Geld. Und dann musst du dir Gedanken machen, wie kann ich es trotzdem rüberbringen mit weniger Mitteln. Und das finde ich immer, Kreativität wächst am Widerstand. Und wenn du keinen hast, dann machst du einfach irgendwie, du denkst nicht groß nach. Du weißt ganz genau, das Erste, was mir in den Kopf kommt, kann ich verwirklichen.
Genau. Du benutzt immer die erstbeste Möglichkeit, nicht, du überlegst nicht, gibt es Alternativen, die vielleicht besser wären, weil du kannst dir die erste Möglichkeit ja leisten. Ja. Und dabei kommen dann so Exzessfilme raus, die ich jetzt auch von dem Wachowski zum Beispiel, dieser Jupiter Ascending. Das sind so Filme, wo du dir denkst, da fehlte an jeder Stelle jemand, der mal gesagt hat, will das jemand sehen? Warum machen wir das so? Und deswegen glaube ich eben, dass so Talente wie Wachowski-Brüder, aber auch andere Regisseure, die Science-Fiction gemacht haben, wie Stephen Sommers zum Beispiel, das sind alles Leute, die haben sehr gut angefangen und in dem Augenblick, wo sie genug Macht hatten, um zu sagen, ich brauche auf niemanden mehr zu hören, haben sie nur noch Mist gebaut. Wie gesagt, Film ist ein kollaboratives Medium, Film ist ein Team-Medium und da müssen auch alle im Team zusammenarbeiten, aber das ist nun mal oft genug so. Jetzt sind wir natürlich von Perry Roden ganz weit weg. Habt ihr noch konkrete Fragen zu dieser Perry Roden-Nummer? Weil jetzt ist es auch langsam so 9:30, ich glaube meine Ehefrau, ich meine ich hätte eine, die hätte Interesse da noch was mit mir zu unternehmen heute Abend.
Nee, also, ja, hast du noch was? Hat einer von euch noch eine Frage? Also ich bin mehr als wunschlos glücklich.
Das sage ich dir. Nee, es wurde schon viel beantwortet.
Schön.
Schon vorab.
Aber dann machen wir noch mal einen zweiten Podcast irgendwann zu Raumpatrouille Orion.
Ja, darauf nagel ich dich fest. Das kommt doch, das steht auf unserer Liste.
Rücksturz in dem Podcast.
Ich schwöre, ich habe noch irgendwo, aber ich will jetzt nichts versprechen, auf meiner Festplatten, das Drehbuch für den Pilotfilm von der neuen Serie. Hieß Baptism, ich weiß noch, wie es hieß. Hieß Baptism by Fire.
Okay.
Hatte damals, ich weiß sogar schon, wer der Regisseur sein sollte, das weiß ich noch. Der Name dürfte euch sogar was sagen. Das war nämlich Ben Burtt. Das ist einer der größten Sounddesigner Hollywoods, der unter anderem das Sounddesign von Star Wars gemacht hat und lange mit Emmerich gearbeitet hat. Und der sollte Regie führen bei dem Pilotfilm von der neuen Orion-Serie.
Schau, schau.
Sehr cool.
Sachen gibt's. Jungs, es hat mir viel Spaß gemacht.
Okay.
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kann ich mich jetzt hier ausklinken? Wo muss ich denn da klicken?
Klickst einfach nur oben aufs rechts auf X und über die gewissen Sachen, die vielleicht mal bei uns in die Dropbox purzeln dürfen. Ich schicke dir da die E-Mail.
Ja, ja, das kriegen wir dann schon hin. Da suche ich euch mal was zusammen.
Das wäre wunderschön.
Das ist sehr schön.
Okay. Vielen lieben Dank. Es war unser inneres Blumenpflücken.
Gern. Schönen Abend.
Ebenso.
Mach's gut.
Ebenso.
Tschüss. Ja, das war doch mal ein Fest.
Ja, kannst du aber mal sagen, wirklich. Also. Alles beantwortet im Vorfeld, jede Frage. Ich wollte gerade sagen, da brauchst du gar keine Fragen stellen.
Ja, hab ich doch gesagt am Anfang.
So lobe ich mir das.
Ab und zu habe ich mal was reingeworfen, damit überhaupt mal jemand was von uns sagen
kann. Ja, du, ich war zwischendurch gar nicht da, aber macht nichts.
Ich weiß, ich habe dich immer gesehen, wie du dich ausgeschaltet hast.
Ja, ich habe es ja auch auf WhatsApp geschrieben, du guckst ja nicht auf dein Handy.
Nee, ich war hier gefesselt.
Ja, ich auch. Ich habe immer so ein halbes Ohr zugehört, ich hatte nur das Mikrofon zu, weil Wille kam zwischendurch nach Hause.
Also ich kann einfach nur sagen, tolle Infos, wie ich schon sagte, auch es gibt ungeschönte Wahrheiten.
Mhm. Ja.
Und ich muss aber wirklich sagen, also den Dreiteiler hätte ich gerne gesehen.
Ja, also, Ansatz. Er alleine und kommt mit der Situation auch nicht klar.
Ja. Das wäre eine schöne abgeschlossene Sache in sich gewesen.
Ja, ja. Und ich fand Rose Red gut. So. Aber ich muss jetzt auch noch zum Abschluss sagen, ich hätte mal jetzt seit gestern ja wieder viel Gedanken gemacht, nachdem wir gestern auch noch drüber geredet haben, so ein bisschen im Vorfeld. Eigentlich bin ich froh, dass es die Serie nicht gab.
Weil ja, ich glaube, dass das Ding wäre auch nicht so geworden, wie man sich das vorgestellt hätte. Und es hätte auch garantiert weder die Erwartungen der Fans noch die der Produktionsfirma erfüllt.
Ich glaube auch nicht, dass andere groß drauf eingestiegen wären. Also dann müssten schon ein richtiges Brett sein. Und Endlose Armada, ich weiß jetzt nicht, inwieweit er sich da an den Originalzyklus gehalten hätte, ist auch ein ganz schönes Brett, um direkt mal einzusteigen.
Ja, ach, das wäre der Abschluss gewesen, dann mit so einem Zeitsprung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre mit klargekommen mit der Serie, auch wenn es was anderes ist, wenn es eine richtige Neuinterpretation ist. Was mich ja bei Game of Thrones nervt, es sind nur kleine Anpassungen, aus Faulheit bedingt oder aus Budgetgründen. Aber so eine richtige Neuinterpretation, ich finde sowas immer interessant, solange das Remake quasi nicht einfach nur eine Nacherzählung ist, sondern wirklich mal sagt, okay, wir machen es anders, aber dann gehen wir den Stoff auch anders an. Dann finde ich es wieder interessant.
Ja, das stimmt.
Weil ich meine, das kann ich immer ganz gut trennen. Es gibt auch natürlich auch Reihen, wo ich das nicht kann. Also ich krieg bei ich muss auch sagen, ich fand auch die Dune-Miniserie zum Kotzen. Obwohl sie ein paar nette Ansätze hatte.
Ja, wenige.
Ja, war halt ein paar interessante Ansätze, aber du hast schon gemerkt, wo es gehapert hat.
Ja, das stimmt.
Und nee, also ich hätte es mir vorstellen können, aber mir wäre auch lieber gewesen so eine Miniserie, also nicht eine komplette lange Serie, das wäre ein geheimer Wunschtraum, aber so einen schönen Dreiteiler, der für sich ein abgeschlossenes eigenes Universum ist, das hätte ich gern gesehen, weil das hätte für sich gestanden. Wäre nicht zu Tode gemolken worden und du hättest eine separate Interpretation, aber es wäre den Leuten nicht permanent doof aufgestoßen, weil es wären nur diese drei Teile gewesen und du kannst das für so eine Alternativrealität betrachten. Ich glaube, das wäre noch das erste gewesen, was geklappt hätte.
Abgeschlossene Sachen sind, finde ich per se, immer besser im Fernsehen oder egal im Kino. Das ist, wie wir es eben gesagt haben, dieses endlos Melken und Totreiten, das ist alles scheiße. Das ist am
Siehe
besten
Lost ein rundes, letzte Staffel abgeschlossenes oder
Ende.
Jo, nicht nur Lost letzte Staffel.
Ja, aber das ist immer so das prägnanteste Beispiel, was mir spontan einfällt.
Ja, weil Lost Serie war eher das Problem, die hatten von Anfang an nie einen Plan.
Richtig, die wussten einfach nicht, wo sie hin wollten.
Scheiß Serie war zu Ende.
Ich finde, man sieht es viel eher bei Fringe, weil du merkst, Fringe hatte theoretisch zwei Enden. Einmal hatten sie es, glaube ich, geplant, wäre nach der dritten Staffel gewesen, dann wäre nach der vierten Staffel auch noch ein Ende möglich gewesen und dann haben sie diese unmögliche fünfte nachgesetzt, weil es immer noch gut lief und die fünfte war der Todesstoß.
Ich habe diese Serie geliebt.
Das gibt's leider viel, viel zu oft.
Ja, Fringe war toll. Also ich sag, ich liebe alles bis auf die fünfte Staffel.
Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe von Fringe nach vier nie weitergeguckt.
Ja, ich habe es versucht, aber es hat mich nicht gecasht, weil ich muss einfach sagen, wie heißt es so schön? Erklären heißt entzaubern. Und dann haben sie halt auch diese, die Männer in Schwarz, die Glatzköpfe, die waren dann kein Mysterium mehr. Und das war schade.
Das stimmt.
Es war einfach komplett entzaubert. Aber muss man sagen, bei Fringe war es ja auch ganz schlicht und ergreifend auch der Cast. Ich sag nur John Noble.
Ja, die waren alle gut.
Ja, vor allem Leute, von denen du es nicht gedacht hast, ne?
Ja.
So gewisse Leute, die immer früher bei Dawson's Creek mitgespielt haben.
Ja, aber das stimmt. Der hat das wirklich gut gespielt. Und wenn du dir das mal im Original anguckst, der ist wirklich ein guter Schauspieler.
Ja, muss ich leider auch zugeben.
Aber sagen wir mal ganz ehrlich, Dawson. Jetzt können wir ja mal so ein bisschen rumspinnen. Wen hättet ihr gern in der Besetzung für die Perry Rhodan-Serie gesehen?
Ganz schwer.
Ja, ich sage ja halt ganz, wenn es nochmal eine Serie gegeben hätte, haben wir uns nochmal drüber unterhalten. Perry und die Unsterblichen quasi nur als Randfiguren. Und es geht um etwas normalere Leute und die tauchen mal ab und zu auf. Aber das hättest du auch nicht verkaufen können.
Also Bully würde ich, glaube ich, so Ralf Möller.
Oh nein.
Oh nein, Alter.
Nein, oh.
Das war ein Spaß.
Ja, ja. Nee, aber ganz ehrlich, wen würde man da besetzen für Bully? Oh,
also mein Traum für Perry Rhodan wäre gewesen ein junger Larry Hagman.
Larry Hagman, warte mal, das muss ich mir mal.
J.R.
Oh,
Major Nelson.
Ja, in Blond dann aber. Ja, ja, in Blond.
Ja, der hätte gepasst.
Aber für wen hätte man Bully nehmen können? Ich muss ja also auch sagen, Bully ist mein Lieblingscharakter, weil das konnte ich vorher nicht mal so einwerfen. Perry ist einfach zu abgehoben und Bully ist der geerdete Charakter. Und wen hätte man gern als Bully gehabt? Ich habe irgendwie da...
Jason Statham. Nein, Quatsch.
Den dicken Vin Diesel.
Ja, ja, das ist halt The Rock, irgendwie sowas, keine Ahnung.
Nee, es müsste schon so ein älterer sein. Also,
ich muss also als trinken. Bully könnte ich mir noch, wenn er sich ein bisschen was noch auf die Blauze fressen würde, Damian Lewis würde ganz gut passen in meinen Augen.
Mal kurz.
Weil auch so ein bisschen Rotstich in den Haaren.
Da habe ich gerade kein Bild zum Kopf, Sekunde.
Ja, okay, wenn der wirklich mobbliger wäre, ja, könnte ich mir vorstellen.
Gib mir mal einen Film.
Aber nee, oder Live, so. Die Serie oder Homeland.
Okay.
Könnte ich mir auch übrigens als Captain Future vorstellen, da war der auch mal im Gespräch drin.
Ja, weil der hat auch so ein schönes, kantiges Gesicht, der ist ein bisschen zerfurcht, also mit ein paar Kilos mehr könnte der das echt sein.
Der wäre für Bully, wäre meine erste Besetzung.
Dann bräuchten wir aber noch ganz viele Leute, die fast genauso aussehen für die restliche Besetzung. Außer einen für Perry. Nein, Quatsch.
Und wer wäre der Liebling für Tora?
Ah.
Ich habe gerade vergessen, wie sie hieß, aber ganz ehrlich, die Olle aus Fringe.
Wer wäre Tora?
Ja, die Olle aus Fringe. Ich habe gerade den Namen vergessen.
Die Schwatte oder die Weiße?
Die Weiße.
Oh Gott, warte. Oh Gott, wie heißt. Oh, ich komme gleich drauf. Ich google das.
Weil die kann auch so herrlich arrogant gucken. Die hat so diesen Habitus.
Ja, das stimmt. Warte,
gar keinen richtig vor Augen.
Anna Torf.
Ja, Anna Torf. Die wäre geil dafür. Die kann auch schauspielern.
Ja, die wird passen.
Ja, die ist auch nicht schlecht anzusehen, das stimmt.
Ja, das auch noch. Ja, da kann man verstehen. Die dürfte auch ein paar Planeten aus der Bahn schubsen. Ich würde sie trotzdem noch nehmen.
Würdest du ihr denn auch ein Muschelkostüm machen?
Ja. Ja, für Atlan.
Frage. Also Atlan wäre auch da, wenn er noch jünger wäre. Das wäre eine Rolle für Christopher Lambert.
Atlan
sehe ich so ein bisschen. Nein. Atlan also mit so langen weißen Haaren hat er mich schon bei Mortal Kombat verloren. Sagen,
so ein bisschen farbig mit hellen Haaren. Was sagt ihr denn zu Wesley Snipes? Nein, Quatsch. Jawohl.
Mit roten Augen, ja. Oh, ja, schön. Oh,
Murder Death Kill. Legen sie sich auf den Boden oder sonst.
Volltreffer versenkt.
Heutzutage würdest du ihn wahrscheinlich mit, ich kann mir seinen Namen nicht merken, den neuen Aquaman hier, Jason Momoa oder sowas.
Ja, irgendwie sowas. Nee.
Den mit weißen Haaren. Ich schwöre dir, wenn die würden ihn wahrscheinlich so besetzen. Ich würde drauf wetten.
Oh Gott.
Passieren könnte es, aber...
Ja,
ich würde es nicht tun, aber ich würde drauf wetten, dass sie es tun.
Auch das würde ich nicht.
Um Gottes Willen.
Ja, das trifft's. Das trifft's.
Nee. Oh, wer wäre denn...
Nehmen wir eigentlich noch auf?
Ja, klar.
Ich wollte nur sicher gehen.
Oder stell dir mal vor, so Cumberbatch als Atlan.
Cumberbatch ging mir eben auch gerade durch den Kopf, aber...
Ja, aber er müsste halt mehr den Look und dieses Ernste haben, was er auch als Khan hatte. Dann, ja.
Das ist gar nicht schlecht, dass wir sowas nicht besetzen.
Ja, ich weiß.
Wobei, wenn man mit langen, weiß-blonden Haaren könnte vielleicht was ändern. Ja. Wobei, der kann ja alles spielen.
Ja, und eben diesen Habitus.
Der kann ja wirklich alles.
Wie gesagt, und diesen Habitus, den er in Khan hat.
Ja, gut, das stimmt.
Weil da ist halt dieses Kräftige, dieses Weise, diesen Anführer. Jemand meinte mal irgendwie, Michael Fassbender, der kann alles spielen. Aber nein, den möchte ich nicht sehen. Fassbender könnte ich mir höchstens als Perry vorstellen.
Wollte ich im Moment sagen. Den könnte ich mir als Perry vorstellen.
Ja.
Doch, weil er auch so irgendwie markant, den könnte man eine kleine Narbe über den Nasenflügel machen.
Und der ist ein Charakterdarsteller.
Ja,
und
das stimmt.
Könnte auch gerade so, wenn man es in die 70er, 60er zurückverfrachtet, ein bisschen Pomade in die Haare.
Für Bully wäre er noch jünger. Peter Jurassic.
No.
Naja, doch, wenn er noch jünger wäre.
Nee.
My dear Perry Rodan.
Oh Gott.
You remember, die Silvester.
Oh Gott. Gleich fangen wir noch mit dem Österreicher an, wenn ihr schon so Englisch redet.
Wie war das nochmal mit Major Dönerhaus?
Nee, Düring.
Dürimhaus.
Man hat gestern gesagt, man macht einen türkischen Perry Rodan mit Gücki
und Willi
und Dürümhaus.
Bei Dürümhaus war es vorbei.
Oh, das war so
das
gut,
ist
ja.
Gut.
Dürümhaus.
Dürümhaus ist gut.
Ich freue mich schon, wenn Thorsten das dann noch die Sachen hört, bei denen er schon raus war.
Dürr im Haus, was ist heute für ein Tag? Heute ist Dönerstag.
Pass auf, bald kommt von ihm ein Drehbuch und dann gibt es dann auch Dürr im Haus.
Oder er distanziert sich komplett von dem Podcast, was ich nicht nachvollziehen könnte.
Ich glaube, der hat auch ein bisschen Spaß. Ja, wen müsste man denn noch besetzen? Crest.
Ja, Crest musst du noch besetzen, auf jeden Fall.
Crest wäre Dings, wie heißt er, wo hier Mandarin gespielt hat bei
Iron Man. Ja, genau.
Ben ich auch nicht. Ja, gut, das stimmt, das passt.
Der wäre auch einfach gut, der kann gut ernst spielen. Ja, diese Nase, dieses verschrobene Gesicht. Und er kann alles spielen.
Den brauchen wir noch?
Den Overhead.
Ja, Cliff Huxtable.
Wäre ich dafür?
Auf jeden Fall. Der hat bestimmt auch immer ein paar Jahre wartet, hat er bestimmt Zeit für eine Rolle.
Ja. Mit dem für Psychoblick. Für Tatjana, wie hieß sie nochmal?
Michalowna.
Ja, genau. Entschuldigung, da gibt es nur eine. Scarlett Johansson.
Ja, ja.
Oh gut, yeah. Das
muss man sagen, hier, Black Widow.
Ja, das stimmt.
Ja. Und was ist mit Taco Calcutta? Was kommt mit, wer spielt Taco Calcutta? I drive my little taxi through Calcutta.
Bist du sicher, dass du nur Cola getrunken hast?
Ja, aber du kennst mich, ich bin immer, du kennst mich, ich bin nüchtern schlimmer als betrunken.
Cola-Korn, ja, ja.
Nein, aber damit wäre ja schon mal so der Kern durch, aber und einfach aus Prinzip, wenn wir schon den kleinen Perry reinbringen würden, Tiffy, ja, sein Captain, der drauf geht, der müsste gespielt werden von, Tim Will Schweiger. Wheaton. Einfach, weil er der Tiffy des Star Trek-Universums
war. Genau.
Ich dachte an Till Schweiger, der würde auch gut zu Tiffy passen.
Dann Till Schweiger. Will Wheaton wäre Tiffy gewesen, ja. Der jetzige Will Wheaton, der Captain, der abkratzt.
Obwohl, wenn er schauspielern könnte, wäre ein mobbliger Till Schweiger auch ein toller Bulli.
Wenn.
Boah, nee.
Nur vom Aussehen, aber mit Schauspieltalent.
Was er und aber nicht hat.
Ja.
Der kann auch nur einen Gesichtsausdruck.
Ja, der ist scheiße.
Ja, der kann den Gesichtsausdruck. Ich glaube, ich muss kacken.
Gibt es so Leute.
Mark Wahlberg auch.
Ich glaube, er muss.
Gesichtsausdruck.
Nee, er hat schon ein paar mehr, aber.
Ach ja.
Nee, ich bin eigentlich froh, dass es keine Serie oder Film gab. Je mehr ich drüber nachdenke.
Ja, aber es macht Spaß, drüber zu fantasieren.
Ja, klar. Und ich würde das Drehbuch echt gerne lesen.
Ich auch. Ich auch. Ja. Vielleicht muss man doch mal vorbeifahren, wenn unten dann das Event ist.
Ja.
Ich mache ganz unauffällig Fotos davon. Naja, es gibt ja kein Drehbuch, es ist ja nur dieser...
Ja, aber das wird mir ja schon reichen.
Ja, aber es ist schon... Allein, was er schon erzählt hat, war schon echt interessant.
Mhm. Ja gut, aber er hat ja natürlich auch recht. Wenn du mal guckst, du hast einfach mal dieses Brett von inzwischen 3000 Heften. Selbst wenn du das Geld hättest, wo fängst du an? Was aus diesen 3000
Heften? Das ist ja die Gretchenfrage bei der ganzen Sache.
Ja, und daher fand ich auch einfach jetzt diesen Ansatz echt geil.
Ja.
Drei Episoden und wir sehen es wirklich aus Perrys Augen, der sich immer mehr entfernt, was ja halt damals, wie wir ja schon angeschnitten haben, in der Terraner ja schon mal kurz kam. Ja. Und einfach zu sehen, wie er immer einsamer, immer mehr distanziert davon wird, eher so der Beobachter, der Chronist der Menschheit, ein unwirkliches Wesen, eher ein Halbgott als ein Mensch. Das hätte ich sau gerne gesehen.
Oh ja.
Oder das würde ich gerne lesen. Es müsste nicht mal Perry Roden draufstehen, aber so einfach das als Buch. Es müsste nicht Perry Roden sein, aber das würde ich auch schon gerne sehen. Einfach aus einem Hauptcharakter, drei Bücher und du siehst immer mehr, wie er sich mit jedem Buch immer mehr von der Menschheit entfremdet.
Ja, aber so Geschichten gibt es so. Also ich könnte jetzt nichts konkret benennen, aber solche Storys über einen Unsterblichen, der sich immer weiter entfremdet, das hat man doch schon ein paar Mal gehabt oder gelesen.
Ja, aber nie schön ausgearbeitet. Manchmal, sowas hast du manchmal, das hast du zum Beispiel in einer Star Trek Classic Episode. Habe ich gerade erst bei Trek am Dienstag, ich binge ja gerade. Und damit habe ich es wieder geschafft, einen Podcast zu pluggen. Yes! war das ja auch gerade. Und ja, aber sowas mal so ein bisschen auf Länge gezogen. Das würde ich mal schön sehen, dass du es im ersten Buch noch gar nicht peilst. Sondern erst im zweiten, dritten. Das finde ich schön. Das würde mir echt mal gefallen. Beziehungsweise, es gibt so tolle Bücher, aber die sind leider nie ins Deutsche zum Beispiel übersetzt worden.
So viele Sachen.
Und so wenig Zeit vor allem wieder, ne?
Ja, wenn ich gucke, was ich allein noch so an Silberbänden vor mir habe.
Ich sag ja, das wird eine Generationenaufgabe. Also du weißt schon, wo du deine Kinder zu erziehen hast,
und
ne?
Ich habe auch neben den nächsten Perry-Bänden habe ich, glaube ich, noch so um die 20 Hörbücher in meiner Audible-App, die ich noch hören möchte.
Ja, und ich habe zum Beispiel, ich habe noch ein paar Babylon 5 Bücher, ich habe noch die diverse S9 Bücher, ich habe die noch Alter, die Q-Bücher. Und ab Februar, jetzt kommt ein kleiner Pitch. Ab Februar, ab Band 3000, werden wir auch einmal im Monat, also zwei Wochen zu unserer regulären Silberband-Folge versetzt, werden wir immer über die aktuellen vier Heftbände sprechen. Micha und ich, vielleicht auch noch ein weiterer Herr. Das werden wir noch sehen.
Weil ich aus Spoilergründen tue mir das nicht an.
Nee, musst du ja auch nicht.
Ja, musst ja nicht hören, nur downloaden.
Genau.
Das ist ein Podcatcher, das macht der alleine.
Und wir werden das halt auch jetzt bald so anfangen. Wir haben noch ein kleines Gewinnspiel. Das haben einige Leute schon auf Twitter mitbekommen. Wir haben auch ein paar ganz tolle Sachen bekommen, weil ich habe gewonnen. Einen ganz tollen Preis, aber ich habe tatsächlich drum gekämpft. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin gewinnsüchtig. Wir haben das wunderbare, ich sträube mich, es auszusprechen.
Sag es.
Autogramm des Byron-Darstellers aus Babylon 5. Und wir haben bis zum 15.12. dürft ihr uns gerne Ideen schicken, entweder über Twitter, über die E-Mail auf der unserer Internetseite www.popschutz.de. Da ist auch unser dritte Macht beheimatet. Dürft ihr uns gerne antexten und schreiben, was wir Kreatives mit diesem Autogramm machen sollen. Das wird dann gefilmt und noch online gestellt. Oder wenn es was Spezielles ist, könnt ihr das damit machen. Dann schicken wir euch das gerne zu. Bedingung ist, es muss machbar sein. Eine Sache, die mir schon geschickt wurde, und da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, war ein Loch reinschneiden in den Mund und vors nächste Glory Hall hängen. Das Problem ist, ich weiß hier, wo keins ist. Er weiß nicht, wo hier eins ist.
Du kannst auch wohl googeln.
Das möchte ich nicht.
Aber du könntest.
Wir haben auch schon ein paar Einsendungen bekommen. Wie gesagt, bis zum 15.12. Und der Gewinner bekommt neben eventuell dem Autogramm das Grundregelwerk von Perry Rhodan, dem Rollenspiel, noch original verpackt. Ich habe das mal doppelt gekriegt. Und wir würden uns eigentlich mal dezent drüber freuen, wenn da noch mehr Rückmeldungen kommen. Es kamen schon sehr schöne von absolut gestört und bösartig bis zu gestört und gutartig und sogar hilfreich. Also haut rein. Wir würden uns sehr dezent freuen. Und worüber uns auch freuen würden, ist, wenn ihr uns bewertet. Und zwar unter iTunes. Wäre wunderbar und zauberhaft. Wer bei iTunes keinen Account anmelden will, was ich auch mehr als verstehen kann, wir mussten es machen, um den Podcaster anzumelden. Kann das über podcast.de machen. Wir werden den Link in die Shownotes packen und da mal eine nette kleine, am besten 5-Sterne-Bewertung hinterlassen und mal einen Kommentar. Würde uns mal sehr freuen, damit wir auch sehen, dass es ankommt. Es würde uns auch für mehr Leute sichtbar machen. Wir würden mal vielleicht uns noch ein bisschen weiter verbreiten können, weil wir haben jetzt schon mal einen kleinen Zuwachs bekommen und wir wollen, dass noch mehr Leute Perry Rhodan lesen. Denn es sind tatsächlich auch, wir haben ein paar Neuleser generiert und sind auch sehr stolz drauf. Und ich werde jetzt nur mal eine kleine Hörernachricht vorlesen zu unserer letzten Folge. Wir haben noch ein paar mehr, aber das machen wir in der nächsten regulären Folge. Und zwar, ein Moment, das ist auch wieder aus unserer Perry Rhodan Twitter-Bande. Wer uns folgt, hat das schon mitbekommen. Moment, ich bin natürlich wieder top vorbereitet und muss mich auf der eigenen Internetseite anmelden. Die Abmeldung ist abgelaufen. Ja, genau. Ich könnte jetzt auch Jeopardy abspielen, aber dafür müsste ich einen Knopf suchen. Das ist nämlich scheiße.
Cool, ich merke gerade, dass ich eine eBay-Auktion gewonnen habe, die ich heute Morgen irgendwann angeboten
habe. Ja, genau, von Christian Wöhler. Ich lache mich gerade weg. Ihr seid klasse. Der Mann hat Geschmack. Viele stimme ich sogar zu. Auch die Parallelen zu X-Men sind mir aufgefallen, wobei ich den Silberband jetzt nicht so schlimm fand.
Was? Also
kein, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht Altersmilde oder Drogen, kann ich mir nicht anders erklären.
Wir reden jetzt schon von Cockvogel, ne?
Ja, genau. Zum Thema Springer fand ich eigentlich die unterschwelligen Sticheleien zum Kapitalismus gut. Ich glaube nicht, dass das so geplant war.
Es war Zufall, ja.
Die mit ihrer Monopolstellung und so weiter, aber vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein. Ja, tust du. Ja,
Im Nachhinein ist das immer einfach, da Sachen rein zu interpretieren, ne?
Richtig. Nee, aber das ist schön, Ihr könnt auch gerne Kommentare unter die Folgen auf der Seite setzen. Kommt ihr ganz einfach drauf. Ha, kaltes Handy am Nacken.
Wieso am Nacken?
Ja, das. Ich habe es gerade hinten auf die Rückenlehne gelegt. Was?
Ich habe mir gerade überlegt, wie komme ich jetzt mit dem Handy am Nacken? Also, das hat sich mir nicht erklären können.
Nein, also generell, wir würden uns wirklich immer, wir freuen uns tierisch über Feedback. Und wenn es auch nur mal ein paar kleine Worte sind, weil wir haben jetzt in letzter Zeit schon mal ein paar Rückmeldungen bekommen und ich sag mal so, uns feuert das auch an, wenn wir mal auch ein bisschen mehr hinter den Zahlen erfahren, von denen wir da immer lesen.
Balsam für die Seele.
Richtig. Ja, so und wie gesagt, wenn ihr uns bewertet, hilft uns das sichtbar zu bleiben und vielleicht sogar ein paar weitere Hörer zu generieren, weil unsere Liebe wollen wir teilen. Wir haben damals nicht geglaubt, als wir angefangen haben, dass wir mehr als 50 Hörer kriegen werden.
Ja, das stimmt.
Es sind jetzt so bei den schlechtesten Downloads knapp unter 1000. Und das ist schön. Freut uns.
Das ist vor allen Dingen überraschend für die doch relativ kurze Zeit. Ich meine, wir haben jetzt effektiv die 7., 8. Folge.
Ja, und wir kommen halt nur einmal im Monat raus. Und das finde ich echt, da sind wir euch einfach nur sau dankbar für. Und wenn wir halt auch mal ein bisschen mehr Feedback kriegen, werden wir halt auch öfter mal kleine Gewinnspiele einstreuen können. Weil ein paar Sachen haben wir hier immer rumfliegen, wie was ich. Und dann kann man auch mal zwischendurch was raushauen. Vielleicht auch mal Autogramme von den Autoren. Kann man mal gucken. Ich werde auf jeden Fall auf Jagd gehen und mal gucken, was ich auch auf dem 3000er-Event abstauben kann. Ja, und das war jetzt genug Bettelei und Lobhudelei. Ich würde auch mal sagen, wir machen jetzt einen Schuh und quatschen so noch ein bisschen weiter. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.